Und da bin ich dann noch zur Demo gegangen und naja, ist halt wie es war. Aber ich habe mich gefreut, dass ich mal an Honecker vorbeimarschiert bin und die mir gewunken habe. Das war für mich irgendwie mal wichtig, dass man seinen Chef mal sieht. Also, dass es wirklich, dass es ihn wirklich gibt. Wissen Sie, das ist dann hier Wehrdienstverweigerung, gibt 2 Jahre Gefängnis. Und ja, Abitur und Studium können Sie dann natürlich, das ist natürlich für Sie dann jetzt auch gestorben und so. Und wir warten jetzt, bis Sie 18 sind und dann sperren wir Sie ein. Man sagt, die wollten uns loswerden als Störenfriede. Und wir hatten so einen sogenannten Manager, der aber unser Stasi-Beauftragter war, der uns mitgeschickt wurde. Und der hat am ersten Abend noch im Konzert gesagt, so, der Bus fährt jetzt ab, ihr braucht nicht einzusteigen. Und wir so, okay, wir wollen aber, wir wohnen ja im Osten und sind alle natürlich pünktlich in den Bus gestiegen und so, und der ist mit uns zurückgefahren. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich der DDR nachtraue, aber ich fühle mich in diesem Land als Ostler diskriminiert. Obwohl das jetzt lächerlich klingt, aber es ist so.
Mein heutiger Gast wollte eigentlich Chirurg werden und wurde stattdessen Bandmitglied der weltweit erfolgreichsten deutschen Liveband und eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt. Und all das war erst durch den Mauerfall möglich. Mein heutiger Gast ist Rammstein-Keyboarder Flake Lorenz. 1988 ist mir Flake zum ersten Mal in der vielleicht wichtigsten Musik-Kino-Doku der DDR in Flüstern und Schreien begegnet, als Bandmitglied von Feeling B. Dort fiel er mit seinem kongenialen Dialogen mit Bandkollegen Gitarrist Paul Lenders auf, wie zum Beispiel der Erklärung, wie sie einen Song schreiben, was ich sehr lustig fand. Als in den 90ern beide mit Rammstein zu Weltruhm gelangten, haben viele im Osten und auch ich uns unglaublich gefreut, dass man unter anderem in Skandinavien oder in Amerika eine Band abfeiert, deren Mitglieder aus der ehemaligen DDR stammen. Flake erzählt von seinem Aufwachsen im Prenzlauer Berg, sein Musikerwerden, die Zeit bei Feeling B, warum sie in der Musikkino-Doku Flüstern und Schreien nur durch Zufall als Ersatz dabei waren, wie die Stasi im Umfeld platziert wurde und wie dick seine Stasi-Akte ist. Weiterhin sprechen wir darüber, wie er die letzten Monate der DDR erlebt hat, wie er vom Tod des Feeling B-Sängers Aljoscha Rompe überrascht wurde und was er ihm zu verdanken hat, wie Flake heute auf die DDR blickt und wo er die Ungleichheit von Ost und West heute noch ungerecht findet. Ja, dann freue ich mich ja riesig, dass du da bist. Hallo Flake.
Hallo, guten Abend oder Tag.
Ja, wie man es will. Du bist ja mein dritter Gast, der Protagonist war im Film Flüstern und Schreien, der vielleicht wichtigsten Doku oder Musikdoku der DDR. Was bedeutet dir der Film?
Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Und wenn man ihn, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war das schon wie ein Relikt aus einer völlig vergangenen Zeit. Und ich habe ihn jetzt mit anderen Augen gesehen als früher. Also weil früher war ich also mehr drin, da habe ich das noch also kritischer gesehen als jetzt.
Warum kritisch?
Na, weil man hat offensichtlich gesehen, dass der ABV, der da so gut gesprochen hat, dass der auch gelogen hat eigentlich. Dann gesagt, ja, ist doch gut, wenn man der Jugend was anbietet. Das war derselbe ABV, der im Prinzip was anderes verboten hat oder so. Und jetzt sieht man das, also ich sehe das Ganze mit milderen Augen und sage, die haben da in ihrer Zeit versucht, das Beste draus zu machen und mehr war eben nicht möglich im Osten.
Mhm. Ihr seid ja quasi durch Zufall als Ersatz in den Film gekommen. Wie war das?
Es gab in Schwerin die Badewannenregatta, wo irgendwelche Bands gespielt haben. Und wir haben, weil wir die unbekannteste und schlechteste Band im Prinzip des Tages waren, mussten wir als Erste spielen. Weil natürlich der unbeliebteste spielt als Erste, wenn noch keiner da ist und die Sonne ballert und so. Und danach ist aus irgendeinem Grund die Veranstaltung abgebrochen worden, weil die Polizei das verboten hat. Und deshalb waren wir die Einzigen, die gefilmt wurden. Weil das Filmteam war von Anfang an da und hat mitgefilmt. Nur die anderen Bands, die konnten es nicht filmen, einfach weil die nicht mehr spielen durften. Und deshalb waren wir bei den Aufnahmen dabei. Dann hat der Regisseur uns gefragt, ob wir was dagegen haben, wenn wir in dem Film sind. Und da haben wir gesagt, nee, ist in Ordnung. Dann haben wir irgendwie eine Gage gekriegt von 8 Flaschen Wein und 2 Kästen Bier oder so.
Ach, tatsächlich?
Und das haben wir zusammen dann ausgetrunken mit der Filmcrew. Und nach dieser improvisierten Party war im Prinzip klar, dass wir zusammenbleiben und den Film weiter mitmachen.
Mhm. Ja, zum Glück, weil ihr spielt ja da auch eine ganz tragende Rolle. Von den 4 porträtierten Bands treffen sich ja im Film nur Sando und ihr als Feeling B. Wie gut kanntet ihr Sando schon zu dieser Zeit?
Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, haben wir uns da erst auch kennengelernt. Mhm. Also wir wussten, dass es die Bands gibt und kannten die Titel auch, aber die Leute persönlich kannten wir erst seit dem Film.
Mhm. Kai-Uwe Kohlschmidt war ja hier mal zu Gast und hat erzählt, dass es ja letzten Endes so bei denen so abgeschmiert ist, weil die Platte, die gemacht haben mit dem Hit Born in GDA, die kam ja erst Anfang 1990 raus. Bei euch war ja das Gleiche, ne, mit Feeling B.
Ja.
Ihr habt die 89 aufgenommen und dann ist die irgendwie Anfang 90 rausgekommen. So habe ich es jedenfalls nochmal gelesen.
Ja, das gab vorher eben diese Quartett.
Genau, Kleeblatt.
Die Kleeblatt, genau.
Ja, wo mehrere.
Die Kleeblatt, wo Sando und wir zusammen drauf waren. Mhm. Und die kam schon zu DDR-Zeiten raus.
Ja. Und die LP ist dann wahrscheinlich genauso abgeschmiert wie bei Sando.
Das Lustige war ja, dass in der DDR gab es ja kein Abgeschmiert oder nicht, ja, weil die Verkäufe sind nie offengelegt worden. Was insofern auch egal war, weil man nicht nach verkauften Exemplaren bezahlt wurde, sondern nach eingespielten Spuren. Und wir haben unsere Spuren ordentlich im Spurenplan eingetragen und es der Frau in der Amiga-Abrechenstelle gegeben. Und da hat die uns so zugezwinkert und gesagt, naja, so wurde da nicht, so verdient da nicht. Da höre ich doch noch eine Solostimme. Da habt ihr doch noch ein Gitarrensolo gespielt, weil Solo hat immer das Doppelte gekostet und Gesangssolo das Dreifache. Und dann haben wir den Plan dann nochmal geschrieben, wo viele Sachen auch einfach gesagt nicht stimmten. Uns irgendwelche Gesangsstimmen ausgedacht und so. Und daraufhin haben die das stumpf zusammengerechnet, die gesungenen Spuren, und uns 30.000 Mark auf dem Schreibtisch gelegt, in bar. Das haben wir dann in eine Plastiktüte gepackt und irgendwie im Handelshaus, im Café, dann einfach durch 3 geteilt, wie so ein Kartenspiel. Und das war dann unser Geld für die Platte. Und da war uns völlig egal, ob wir 50.000, 500 verkaufen. Keiner wusste es. Es wird gemunkelt, dass es so um die 40.000 Platten waren. Aber gewissen tut es keiner.
30.000 Ostmark war ja eine Stange Geld.
Ja, geteilt durch 3, also war sehr, sehr viel, war aber auch sehr schnell dann aufgebraucht irgendwie.
Ja, wie es so ist mit Geld, ne? Diese Kinodoku hat ja wie keine andere das Lebensgefühl von meiner Jugend auch eingefangen, ne? Also wir saßen ja damals im Kino, ich habe es schon mal erzählt, dass ich sogar in der Jungen Garde in Dresden dabei war bei Silly, bei den Dreharbeiten. Mhm. Und deshalb haben wir ja natürlich sehr hingefiebert auf dem Film und konnten kaum glauben, was wir da im Kino gesehen haben, dass dieser Film überhaupt durch die Zensur gegangen war. Plötzlich waren da eben Punks zu sehen und eigentlich gab es die ja offiziell, gab es euch ja gar nicht, ne? Und die Staatsführung hat das ja total abgelehnt. Wie hast du das empfunden, als du den Film damals das erste Mal gesehen hast?
Also ich war erstaunt auch, dass der Film erlaubt worden ist. Weniger, weil wir mitspielen, sondern mehr, weil sich diese Bands wie Silly und so ganz schön, naja, so offen enttarnen. Also die konnte man danach irgendwie da nicht mehr gut finden. Man hat so gemerkt, dass es bei denen wirklich auch ein Geschäft ist und dass die sagen zwar, Kompromisse sind scheiße, aber machen welche. Und dass im Prinzip die unbekannten Bands oder Untergrundbands eigentlich die viel spannenderen waren. Und mich hat erstaunt, dass das durch die Gremien so durchging, dass gezeigt wurde, dass die eigentlichen Coolen sind dann die anderen und nicht die offiziell Erfolgreichen. Das hat mich schon erstaunt, aber das war auch schon in der Zeit, obwohl noch nicht, war 86 oder 87?
Ich glaube, 87 wurde gedreht.
Ja, da hat sie schon ein bisschen gelockert und ich glaube, die DDR wollte zeigen, dass sie gar nicht so fies sind und haben ja dann auch die Konzerte erlaubt, die großen in Weißensee. Und ich glaube, die wollten schon eine gewisse Offenheit schon zeigen. Und dadurch ging das mit durch. Ich finde den Film, also musikalisch sehr interessant, weil auch Sachen wie Pop Generation und so dabei sind, was viele Leute wirklich auch gar nicht kannten bis dahin.
Also ich glaube, ich habe auch Feeling B dann tatsächlich da erlebt. Sandro hatte ich auf dem Konzert gesehen. Ich war ja großer Silly-Fan tatsächlich und bin es auch vielleicht heute noch. Ich fand eher, dass die ziemlich, eben das Gegenteil von offen war, dass die irgendwie gehemmt waren, irgendwie zu sagen, was sie wirklich denken. Das war so ein bisschen mein Gefühl dabei.
Ja, sie wirkten ein bisschen unglücklich, muss man schon sagen.
Kontrolliert eigentlich ne?
Rechte Begeisterung war ihnen so nicht anzumerken.
Mhm. Obwohl man natürlich das auch gerne gesehen hat, so Backstage und so weiter, war ja auch interessant. Sowas gab es ja eigentlich auch nicht. Muss man vielleicht den paar westdeutschen Zuhörern auch sagen, dass es gab ja sowas nicht wie Bravo oder so, wo jede Woche irgendwie so eine Home-Story gab. Ne?
Naja, eigentlich gab es im Osten gar kein Backstage.
Nee, in dem Sinne.
Also wenn wir im Dorf gespielt haben, sind wir in den Saal gekommen, haben uns einen Tisch gesucht, der frei war, haben da unsere Sachen hingelegt. Dann haben wir mit den Leuten zusammen gegessen, da am Essenstand, mussten auf dieselben Klos, na ist halt logisch, wie die gehen. Und dann haben wir gespielt, dann fingen die an zu tanzen und dann flogen unsere Rucksäcke da durch die Gegend. Und unsere Tische waren besetzt, wenn wir von der Bühne kamen. Da mussten wir unser Zeug dann wieder zusammensuchen. Also irgendwann, den Begriff Backstage kannte ich gar nicht. Bis wir das erste Mal, glaube ich, in West-Berlin gespielt haben oder so.
Ja, das habt ihr noch mal so durchbrochen. Ich habe das auch erlebt. Also ich war ja viel mit Stern Meißen und auch mit Silly unterwegs. Bin dann erst 88 auch so zu diesen neuen Bands gestoßen. Und ich sage immer, das darf man heute gar nicht sagen. Und so heute würde ich es auch nicht mehr so machen. Aber ich glaube, ich habe ein einziges Mal eine Eintrittskarte gekauft. Und ansonsten sind wir ja einfach da reingekommen, weil wir die Leute kannten. So war es aber schon bei euch wahrscheinlich auch.
Ja, aber das Problem war ja auch nicht, das Geld zu bezahlen oder so, weil das war ja, man hat ja sowieso als Band, weil man nicht am Eintritt beteiligt, sondern man hat laut Vertrag irgendeine, genau wie bei den Plattenspuren, so eine diffuse Abrechnung gekriegt, wo es eigentlich nur um Anhänger und Kilometergeld ging. Also je weiter der Club entfernt war oder je weiter man fahren musste, desto mehr Geld hat man verdient. Und der Veranstalter muss dann auch bezahlen, egal ob 20 Mann im Saal war oder 2000, gab es auch dasselbe Geld. Insofern war das im Prinzip egal, ob die Leute jetzt Eintritt bezahlt haben oder nicht, also zumindest so für die Bands.
Wie ist denn der Film so dann in der Punker-Szene angekommen? War der da unten durch oder haben die das gefeiert, dass ihr sozusagen auch mal sichtbar wart?
Für die Punks waren wir schon vorher unten durch. Also da gab's, da hatten wir schon jede Glaubwürdigkeit verloren, als wir eine Einstufung gemacht haben. Man musste doch, haben bestimmt jetzt schon alle erzählt hier in der Sendung, man musste doch als Amateurband eine Einstufung machen. Das war wie im Prinzip eine Fahrerlaubnis oder so, wo so eine Einstufungskommission aus FDJ-Zentralrat und Kulturministerium, weiß der Geier, die sich dann das Programm so angeguckt haben, was man extra für die gemacht hat. Und dann haben sie so sinnlose Tipps gegeben, dass man am Mikrofon bleiben soll oder sich besser bewegen soll oder irgend so ein Schwachsinn. Und haben einem dann im Prinzip je nach Gutdünken überhaupt eine Spielerlaubnis gegeben, eine Grundstufe, Mittelstufe, Ober- oder Sonderstufe. Mhm. Und wir, hatten sogar eine Sonderstufe mit Konzertberechtigung. Das bedeutet, dass wir den Ablauf des Konzertes selber bestimmen durften, welche Titel wir spielen und eigene Titel. Die anderen hatten eine Auflage von 4x30 Minuten oder so mit 60-40 nachgespielt, also um völlig obskure Bestimmungen. Und wir haben das einfach gemacht und wir haben dazu auch ein Programm gemacht, was wir nicht normalerweise live gespielt haben, sondern extra ein Einstufungsprogramm. Und damit verspielt man sich natürlich jegliche Sympathien bei den Punks oder so. Die Hardcore-Punk-Bands haben sich alle verweigert, wie Antitrott, Papierkrieg, Planlos und so. Und die haben dann den Preis bezahlt, dass sie natürlich nie offiziell spielen durften. Dafür waren die bis Ende der DDR anerkannte Punkbands dann bei den Punks. Und wir haben uns für den anderen Weg entschieden, weil wir einfach Lust hatten, Konzerte zu machen und jetzt nicht die großen Kämpfer sein wollten.
Mhm. Ja, und habt ihr da beim Vorspielen, habt ihr euch da besonders Mühe gegeben oder habt ihr einfach das gemacht, was ihr immer macht?
Nee, wir haben uns richtig extra Mühe gegeben und auch ein regierungskompatibles Programm gemacht.
Habt ihr denn auch mal so Rückmeldungen bekommen von den etablierten Bands? Also wussten die von eurer Existenz Oder war das sozusagen, waren das verschiedene Welten, die miteinander nichts zu tun hatten und die dann wirklich in diesem Film Flüstern und Schreien das erste Mal sozusagen in einem Format waren?
Ja, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Es gab viele Musiker, also gerade diese Mucker, wie wir die genannt haben, die ihre 28 Konzerte im Monat hatten und überall gespielt haben, nachgespielt haben, die haben uns verachtet. Die haben uns zutiefst verachtet, weil wir Dilettanten waren, was stimmte, was aber in meinen Augen kein Grund ist, uns zu verachten. Aber, und die haben, wenn man die getroffen hat, hat man gefragt, na, wie findest du das oder so irgendwie. Da haben sie gesagt, ey, schmeißt den Sänger raus. Das wird, so wird das nie was. Und benehmt euch und zieht euch vernünftig an und sie so rumhampeln dann nach dem Konzert, das geht gar nicht. Ihr müsst so eben die Band richtig sein. Die, da tanzt man nicht mit den Fans und das geht, alles, was ihr macht, geht überhaupt nicht. Also das ist einfach, geht nicht. Also die waren richtig entsetzt, dass wir uns trauen, uns überhaupt mit auf die Bühne zu stellen oder so. Und dann gab es Bands wie Pankow oder City, die fanden uns cool. Die haben gesagt, Mensch, ist mal verrückt, ist mal was anderes, ihr traut euch was und so. Also haben uns auch nicht so gelobt, aber die haben zum Beispiel auch mit uns Konzerte gemacht. Also wenn die irgendwie Auftritte hatten, haben die uns mal mitgenommen als Vorband oder so in Radebeul und waren mit City gespielt. Und das war ein Kulturschock, weil City war für uns eigentlich so eine halb coole Band, aber also eigentlich schon noch cool, also am Fenster
ja, doch,
und so.
Doch.
Und dann haben wir gesehen, wie die dann, ich sage jetzt mal Backstage, war einfach hinten Raum und dann haben die sich Brötchenhälften schmieren lassen. Und da lag das so ein Tablett mit geschmierten Brötchenhälften. Und da haben wir dann ausgespuckt. Haben gesagt, ey, ist das eklig, die lassen sich da Brötchen schmieren wie im FDGB-Heim. Und dann hatten die so Adiletten an oder so, also so Hausschuhe, weil es gemütlich ist, logisch. Aber wir haben gesagt, ihr sitzt hier wie die, also haben wir ihnen nicht gesagt, aber für uns gedacht, ihr sitzt hier wie so eine Ostrentner, so eine, ja, so, also spießiger ist es nicht auszudenken, so Jogginghosen, bequeme Sachen und so, ihr seid doch eine Rockband und wir sind natürlich morgens vom Aufstehen bis zur Bühne haben wir die Sachen ja nicht gewechselt. Wir wären nicht auf die bekloppte Idee gekommen, uns umzuziehen, nur weil wir auf die Bühne gehen. Und wir hatten von Anfang an unsere unbequemen, zu kalten, zu engen Punk-Sachen an. Also irgendwelche Operschuhe, die wir auf der Straße gefunden haben, wenn jemand gestorben ist. Und die Lederhosen selbst genäht, leider zu eng und der Lack ist abgeplatzt. Aber wir sahen, also wir hielten uns für echt, weil wir die Sachen einfach anhatten den ganzen Tag. Und schon uns auf der Bühne umzuziehen, wäre uns wie Betrug vorgekommen. Weil dass man sagt, so, jetzt bin ich Privatmensch hier in Jogginghosen mit Brötchenhälften und jetzt auf der Bühne bin ich der harte Rocker.
Da hat man dann schon als City die Privilegien ausgekostet.
Ja, schon, aber das hat uns in dem Moment befremdet.
Ihr wart eine andere Generation.
Ja, die waren ja nicht so viel älter als wir, aber ich sehe das jetzt natürlich auch mit anderen Augen, weil ich mich jetzt auch umziehe, wenn ich auf die Bühne gehe.
Also, stimmt.
Man sieht vieles sehr streng als Jugendlicher und gerade bei den Punks war das ja so, dass die im Prinzip die wildesten und verrücktesten sein wollten, waren die, die sich am meisten Mühe mit ihren Klamotten gegeben haben. Und dann mussten die Schuhe, mussten dann wirklich diese Springerstiefel sein und die Jacke musste mindestens eine Thielmann-Jacke sein und die Sticker mussten gut sein und die Frisur hat auch noch mal, bis ich, manche haben sie vielleicht sogar beim Friseur machen. Nee, das war Quatsch.
Nee, da war ja mit Zuckerwasser
ja, und allem möglichen. Aber also für so eine komplette, gute Punk Kleidung hat man auch 2000 Mark ausgegeben oder so. Und da waren die Spießer jetzt mit ihren Trainingshosen jetzt einfach mal so viel billiger. Also das hat sich oft ins Gegenteil verkehrt. Dieses vermeintliche Verrücktsein und Anderssein war bei manchen Punks dann eigentlich auch nur Spießigkeit.
Du bist ja mit gerade mal 16 Jahren bei Feeling B eingestiegen. Und euren Sänger hast du ja schon erwähnt, Aljoscha war ja 20 Jahre älter als du da reingekommen bist. Also er hätte ja dein Vater sein können. Was hat dich an ihm fasziniert und was hat euch dann am letzten Endes verbunden?
Aljoscha war von seiner ganzen Art her völlig verrückt, dass man ja nicht ans Alter irgendwie gedacht hat oder so. Also bei vielen Leuten ist es wirklich so, dass das Alter nicht wichtig ist. Er hat sich eigentlich benommen, als wäre er genauso alt wie wir oder so. Ich habe ihn nie im Prinzip so als älteren Menschen gesehen. Bei uns war ja üblich, dass man nur mit jungen Leuten zusammengespielt hat oder so und dass eigentlich auch junge Leute nur Musik machen, weil der Punk an sich war ja jung. Also es gab ja Punk seit 79, 78 frühestens und davor gab es ja einfach keine, deshalb gab es keine alten Punks, als ich in dem Alter war. Das war völlig verrückt. Und für mich war eigentlich jeder alt. Also wir waren mal bei Freigang, das war unsere Lieblingsband so ziemlich, bevor wir bei den Punkbands waren und so. Und da hat ihn erzählt, stellt euch vor, der Gitarrist, der ist über 30. Ich habe gesagt, nee, kann nicht sein. Also wie darf der denn da noch mitspielen? Also es war für mich völlig unerklärlich. Aber Aljoscha war so ein Unikum, dass es egal war. Und er war so exotisch und so wenig greifbar. Er war im Prinzip das exakte Gegenteil von meinem Vater. Mein Vater ist jeden Tag 5:30 aufgestanden, hatte eine Aktentasche mit seiner Stullenbüchse und seiner Flasche und stark alles an der Stelle, war ganz ordentlich, ist zur Arbeit gegangen, war 5 wieder da, hat Kaffee getrunken. Da war alles auf den Punkt so organisiert. Und bei Aljoscha war einfach nichts, der hat nichts mal selbst gekocht, der war in einer Gaststätte essen, was im Osten wirklich sehr, sehr schwierig war.
Stimmt.
Also da war der pure Wahnsinn und das Gegenteil von Ordnung und Planung. Und das hat mich natürlich so fasziniert, dass man noch nach einem anderen Modell leben kann und dabei offensichtlich mehr Spaß hat als mein Vater. Mein Vater hatte bestimmt auf seine Art irgendwie auch Spaß. Aber diese verrückte, impulsive, habe ich bei Aljoscha erst gelernt.
Das war im Prinzip pure Anarchie, oder? Ihr habt ja auch so wahrscheinlich so zusammengelebt.
Ja, es war auch so, dass wir keine Konzerte organisiert haben, sondern wenn wir auf dem Zeltplatz waren oder so, weil wir einfach zusammen zur Ostsee gefahren sind, haben wir gefragt, wo ist denn die Steckdose? Dann haben wir die Verstärker da angeschlossen und gespielt. Haben überhaupt nicht nach Erlaubnis gefragt oder so. Oder haben wir den Eisverkäufer gefragt, irgendwie am Kiosk, sag mal, so können wir hier spielen? Hat er gesagt, auf dem Mios.
Aber ihr habt ja auch hier im Prenzlauer Berg zusammen gelebt dann, ne? Eine Zeit lang als Band.
Ja, mehr oder weniger. Ich war noch ziemlich bei meinen Eltern, weil das, erstens bin ich ein Typ, der sich schlecht lösen kann und zweitens war das einfach das Bequemste. Weil mein Bruder war dann schon zur Armee oder so und die Wohnung war groß und meine Eltern haben mir was zu essen hingestellt. Das war mir dann doch viel wert, diese Sicherheit. Und bei Aljoscha konnte es ja sein, dass man die ganze Nacht nicht zum Schlafen kommt, weil irgendwelcher Besuch da ist oder irgendjemand am Durchdrehen ist oder so, da war ja immer irgendwelche Leute da.
Das fand ich ja damals schon faszinierend, als ich das gelesen habe. Also Aljoschas Vater stammte ja aus der Schweiz und dadurch, dass seine Mutter noch mal geheiratet hatte, wuchs er ja sozusagen privilegiert als SED-Funktionärskind in der DDR auf und konnte aber auch frei reisen, weil er einen Schweizer Pass hatte. So, ich hoffe, ich habe das jetzt alles soweit.
Im Großen und Ganzen, ja.
Genau. Inwieweit hat denn das an deinem Weltbild gerüttelt, dass sowas möglich war?
Es hat dich gerüttelt. Es hat mir sehr viel genützt, weil Aljoscha in den Westen fahren konnte und ich ihm absolut vertrauen konnte mit dem, was er gesagt hat, weil ich ihn gut kannte und er hat gesagt, weil ihr denkt, im Osten ist es bescheuert, im Westen ist es viel, viel schlimmer. Da sind die Leute richtig bekloppt. Wenn ihr denkt, hier sind Spießer, sind es nicht. Die Spießer, die wohnen drüben. Und wenn ihr denkt, das ist irgendwie schön, fahrt nach Hiddensee, so schön ist es in Griechenland nicht. Und dank Aljoscha bin ich nie auf die Idee gekommen, im Westen auszureisen oder so. Weil ich ihm absolut vertraut habe, dass er gesagt hat, euch geht es hier so unfassbar gut. Wenn das jemand sagt, der wirklich beide Seiten sich angucken kann und auf nichts angewiesen ist, dann glaube ich ihm viel eher als irgendjemand anderem. Also eben, der nur im Osten lebt. Na klar sagt er, euch geht's gut. Aber wenn einer beide Seiten kennt und jetzt sagt, dann vertraue ich dem.
Ihr habt euch ja dann 1993 als Feeling B nach 10 gemeinsamen Jahren getrennt. Und im Jahr 2000 starb dann der Aljoscha mit nur 53 Jahren. Wo und wie hast du davon erfahren? Und was bleibt bei dir von ihm?
Also der erste Teil war unheimlich tragisch, weil wir zu der Zeit schon mit Rammstein geprobt haben in der Greifswalder Straße und Aljoscha aus seinem Haus von den neuen Besitzern rausgemobbt wurde, indem sie ihm einen Stein auf den Schornstein gelegt haben, damit der Rauch nicht abziehen kann, und ihm das Wasser abgestellt haben, Strom abgestellt haben und ihn mit allen nicht legalen Mitteln aus der Wohnung rauskriegen wollten, damit sie das Haus renovieren können und teuer verkaufen können und so. Und er hat nach langem Kampf aufgegeben und ist in Wohnwagen gezogen. Und der Wohnwagen stand lange und dadurch hat sich von der Dämmung haben sich diese Asbestfäden irgendwie. Und dann hat er noch am Abend davor die Heizung angemacht, dass sich das irgendwie die Luft dann so verbreitet hat. Hat 2 Flaschen Wein getrunken, weil er generell viel getrunken hat. Und ist dann eingeschlafen und dann durch einen Asthma-Anfall nicht aufgewacht, wodurch er den Wein getrunken hatte und gestorben. Und als wir zur Probe gingen, lag er schon tot im Wohnmobil, was wir aber nicht wissen konnten, weil wir dachten, der schläft einfach oder er ist gar nicht da oder so. Und dann haben wir geprobt im Keller. Und als wir wieder rauskamen, hatten sie ihn schon abgeholt und war also nichts mehr zu erkennen. Also wir haben das überhaupt nicht mitgekriegt, dass er da in der Zeit, wo wir geprobt haben, so abgeholt wurde und haben das erst einen Tag später erfahren oder so, was total fies war irgendwie. Und naja, man fühlt sich dann ein bisschen mitschuldig, weil wir ihm ja auch nicht mit der Wohnung geholfen haben jetzt irgendwie. Also wir hätten, weiß ich auch nicht, was man hätte machen können immer, aber es war jetzt kein würdiger Abschluss von so einem Leben, dass man in einem Wohnmobil liegt und stirbt, weil man nichts zum Wohnen hat.
Hm. Was bleibt von ihm? Also was hat dich geprägt?
Naja, ich habe durch Aljoscha den Eintrittskarte ins Rockleben. Also ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich nichts anderes als Musik machen will und was für ein unglaublicher Spaß drin liegt, mit einem LKW durch die Städte zu fahren und Konzerte zu geben. Wir sind ja bis nach Budapest gefahren und
durch alles Prag mit diesem Auto, das wir, ja, was wir aus Flüstern und Schreien kennen?
Ja, das Auto war, glaube ich, 70% seiner Zeit bei uns kaputt. Und es gab auch Konzerte, wo es einfach auf der Autobahn das Getriebe abfiel oder sonst irgendwas. Und wenn wir uns nicht mehr abschleppen lassen konnten oder so, hat jeder 3 Stücken gekriegt. Ich hatte irgendwie die Lichtreihe, den Mixer, eine Box und mein Keyboard. Und dann mussten wir trampen. Mhm. Da fing das Konzert 3 Stunden später an, aber lief auch gut. Und sowas zu erleben, gibt einem unwahrscheinlichen Lebensmut und unwahrscheinliche Freude, dass man merkt, es geht alles, ist alles möglich. Und
es geht auch immer weiter.
Es geht immer weiter und macht einen unfassbaren Spaß. Mhm. Also gerade, wenn man Sachen sich in Gebiete begibt, von denen man nie geahnt hätte, dass es die überhaupt gibt.
Mhm. Also ihr seid ja in der Provinz auch überall rumgekommen.
Ja, gerade die Provinz, was Interessantes. Also in Berlin, da gab es 4 Clubs oder so. Und da waren wir jetzt auch nicht so angesehen. Da hatten ja dann die anderen Bands so Vorfahrt meistens. Aber auf dem Dorf war ja jeden Freitag und Sonntag Tanz, war es immer voll, egal wer spielt. Und wenn man dann gekommen ist, war das immer Wahnsinn. Dann gab es diese Fabrikseele, 8. Mai, 7. Oktober in Eilenburg und Röderau und Erfurt oder so. Das waren richtige Kantinen von den Fabriken, wo 1000 Mann drin passten und auch da waren abends. Und da gab es dann Massenschlägereien und einfach aus, also wir haben es Freude, wollte ich jetzt sagen.
Und na, die waren doch froh, dass da mal was los war.
Ja, da war also immer was los, ne? Ja. Und so, welche Band da gespielt hat, war denen eigentlich völlig egal. Eigentlich fanden sie uns blöde, weil sie ihre Hits hören wollten, zu denen sie tanzen konnten und eine Frau kennenlernen konnten. Aber es blieben immer so ein paar Harte übrig, die gesagt haben, Mensch, das ist ja mal was Neues. Und die dann ihre Erweckung hatten. Mhm. Also die irgendwie immer gemerkt haben auf dem Dorf, dass sie irgendwie ein bisschen anders sind und dass irgendwas komisch ist und ihnen das alles nicht gefällt. Und dann haben die uns gesehen und haben gesagt, ah, jetzt verstehe ich. Mhm. Also das ist es.
Irgendwie ist es heute, glaube ich, auch immer noch so in der tiefsten Provinz, dass nichts los ist und dass man froh ist, wenn da mal jemand vorbeikommt, glaube ich.
Ja, jetzt ist Internet. Jetzt ja, weiß ich gar nicht mehr, was überhaupt noch irgendwie los ist. Aber also die Zeit war absolut prägend für mich, auch für Selbstbewusstsein und alles.
Das klingt wahrscheinlich blöd, aber das war große Freiheit, ne?
Ja, schon. Und es hatte den Riesenvorteil, dass man nicht in ökonomischen Zwängen war. In ökologischen erst recht nicht. Aber weil wir mit einem Konzert, selbst wenn ich nur 30 Mark verdient habe, konnte ich damit eine Woche einwandfrei leben und die Miete hat irgendwie 25 im Monat gekostet. Schachtel Karo 1,60. Also jetzt ist das Blöde, was jetzt wahrscheinlich alle aus dem Osten erzählen, ach, war das alles geil billig oder so. Aber es war einfach mal so billig und dadurch musste man sich nicht die geringsten Gedanken machen, ob es einem morgen, nächste Woche oder im nächsten Jahr noch gut geht, sondern man wusste, es wird einem gut gehen.
Nur die Bude, in der man wohnt, hat dann wahrscheinlich ein Loch mehr im Dach oder so.
Ja, das war völlig, eine Ofenheizung war für mich normal, kaltes Wasser war für mich normal. Und wenn es geregnet hat, dann stellt man eine Schüssel runter. Ich sehe da kein so Problem drin.
Ja, ich hatte auch noch Ofenheizung in meiner ersten Wohnung, fand es jetzt auch nicht schlimm, obwohl ich 5 Stockwerke die Eimer hochschleppen musste.
Ja, da wurde einem schon warm beim Hochtragen.
Ja, genau. Ich habe halt nachts gearbeitet, also dann vor allen Dingen nach der Wende im Nachtleben. Und das war dann immer blöd, wenn es warm wurde, dann bin ich zur Arbeit gegangen. Und wenn ich nach Hause kam, war es wieder kalt. So war es halt, ne? Mit der Musik ging es ja bei dir schon im Alter von 9 Jahren los. Du hast dich für Klavierunterricht anmelden lassen. Was war dein Antrieb, ein Instrument spielen zu wollen?
Also die meisten Sachen im Leben sind bei mir so simpel, dass es schon lächerlich ist. Ich hatte einen Freund, also der Bruder vom Freund von meinem Bruder, ganz einfach. Der konnte Klavier spielen. Und wenn mein Bruder seinen Freund besucht hat, bin ich dann mitgelatscht oder später dann noch alleine hingegangen. Und dann hat er im Klavier mir ein Stück vorgespielt, da hat er gesagt, geil, will ich auch. Also ohne irgendwelche künstlerischen Ambitionen oder so. Der hat da gespielt und aus dem Klavier kam Musik raus. Und das war für mich so faszinierend. Wenn der Querflöte gespielt hätte, würde ich jetzt Querflötist sein wahrscheinlich oder so. Es war, ich habe gesagt, das muss doch gehen. Was ich nicht wusste, ist, dass er Talent hatte. Also hat. Der ist richtig gut. Der hat die Stücke, er konnte schon, als er irgendwie 8, 9 war, konnte der für Elise schon im Ganzen spielen. Kann ich bis jetzt noch nicht. Im C-Teil, da gehe ich immer noch irgendwie.
Du probierst es also weiter.
Ja, als Corona war, da konnte ich schön viel Klavier spielen. Mhm. Aber ich hatte das Talent nicht, wusste es aber nicht. Und das war gut, denn wenn ich es gewusst hätte, hätte ich gar nicht erst so angefangen mit Klavierunterricht. Weil eigentlich bin ich ein hoffnungsloser Fall gewesen. Also die einfachsten Stücke waren mir schon zu schwer und die Unabhängigkeit der Hände fiel mir schwer. Und ich habe dann so mit Mühe und Not den ersten Unterricht genommen. Und dann die Musikschulen waren ja auch relativ straff organisiert. Da gab es dann ein Vorspiel und eine Prüfung am Jahresende. Und durch die Prüfung bin ich eigentlich durchgefallen, mehr oder weniger, weil ich einfach zu schlecht war. Und dann habe ich eine Lehrerin gekriegt, die sich dieser Fälle so angenommen hat.
Der schwierigen Fälle.
Ja, die gesagt hat, ist ja nicht schlimm, hier geht es ja nicht um, ja, ich habe es im Osten auch schon, hier geht es nicht um Karriere, hier geht es auch um Spaß oder um die Musik. Und die hat mir weiter Unterricht gegeben. Und dadurch konnte ich weiterlernen. Ansonsten aus der Schule war ich dann raus und hatte dann im Prinzip bei der Frau Unterricht und bei ihrem Mann Theorieunterricht. Ich wusste ja, dass es auch Theorie gibt zur Musik. Ich dachte, Musik ist Musik. Und dann hat er mir angefangen, Sachen zu erzählen von Kadenzen und Quintenzirkel und Quarten, Quinten, Primel, was es da alles gibt. Und,
noch nie gehört.
Ja, und Pause. Und dann kam er mit den großen Weisheiten, die großen Fische fressen die kleinen. Ich so, ja, okay. Damit meinte er, dass die langen Noten, dass die Aufmerksamkeit und der Melodiebogen immer zu den langen Noten geht. Di, 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 da. Dass alles sich nur aufbaut für die langen Noten, dass die langen Noten dazu da sind, die kleinen wieder so einzufangen von der Wichtigkeit her und so. Und dass, wenn man wissen will, in welcher Tonart ein Lied ist, guckt man sich was an? Den letzten Ton. Hinten den Schlussakkord. Weil man natürlich endet ein Lied aus harmonischen Gründen mit dem Schlussakkord, fängt aber nicht mit ihm an.
Aha.
Also auf dem ersten Ton gucken ist oft Quatsch, weil es ist ja auch oft ein Auftakt oder so, sondern auf dem letzten Ton muss man gucken. Und habe gesagt, okay, jetzt verstehe ich. Und dann hat mich der Theorieunterricht eigentlich mehr interessiert als die Praxis, weil ich das verstanden habe. Also Musik ist wie Mathematik und ich fand das logisch. Im Viervierteltakt sind vier Viertel, na logisch. Ein Ganzes sind vier Viertel, verstehe ich. In einem Ganzen sind acht Achtel oder zwei Viertel, vier Achtel. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass die Takte irgendwie reinpassen müssen, weil man sonst nicht bis vier zählen kann, dann macht das auf einmal totalen Spaß. Dann macht man, dann mache ich das dann so und dann kann ich dann so, dann mache ich dann Auftakt, damit es dann auf die Eins losgeht und so. Und begreift, dass der Dreivierteltakt und Viervierteltakt, dass das im Prinzip nur heißt, dass man so zählt und dass der erste dann so betont wird. Und weil es sagt, du, ba, 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 ist, aber man könnte auch, ba, 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 ba. Also es würde auch zu viert in derselben Geschwindigkeit gehen, aber wäre dann nicht mehr das Stück. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann macht das auf einmal, erschließt sich einem so viel, dann geht so ein Fenster auf. Und dann habe ich angefangen, Musik auch zu hören, die ich jetzt nicht gespielt habe, und gehört, die machen das, verstehe. Und bei den Harmoniewechseln wird es dann richtig spannend. Wenn man auf dem Geigerzähler ist, Musiktheorie, scheiße. Wenn man immer den Grundton hat, dann setzt sich der Körper so auf den Grundton, sagt so, den Ton, das ist jetzt meiner, darauf, hier lebe ich jetzt. Und wenn er dann in die Subdominante geht, also vom C ins F zum Beispiel, dann ist das im Prinzip so der Sprung. Das heißt, ja, es geht aber auch anders, da ist die andere Seite und dann gehen wir aber wieder zurück, wieder auf den Grundton und so. Und dann kann man, es gibt Lieder, die gehen nur so hin und her zwischen den beiden Tönen und so. Reicht schon völlig aus. Also auf einem Ton reicht eigentlich schon aus für Musik, aber auf zwei Tönen ist dann schon richtig gut. Und dann kommt beim Blues noch der dritte dazu, das heißt dann Stube, Kammer, Küche bei uns. Stube ist halt der Grundton, Kammer ist die Subdominante und Küche die Dominante. Und aus den drei Akkorden hat mir mein Klavierlehrer, Theorielehrer dann gesagt, mit denen kannst du eigentlich alle Lieder der Welt begleiten. Mhm. Hat gesagt, so einfach ist das. Und dann konnte ich anfangen, im Prinzip selber Musik zu machen, ohne Klavier spielen zu können. Einfach nur aus den theoretischen Voraussetzungen. Mhm. Und habe immer gemerkt, dass ich immer in der Theorie weiter war als in der Praxis.
Aber die Musik hatte ja vor allem noch was anderes gegeben, oder?
Musik ist selbstbelohnend. Also das ist schon mal ein ganz großes Ding, wenn man jetzt ein Klavierstück von einer Note spielt und das geht von vorne bis hinten durch, ist das eigentlich ein Erfolg, der für den ganzen Tag schon ausreicht, wenn das einmal so klappt. Das macht schon sehr viel Spaß, aber mein Grundanliegen war natürlich, mit Leuten zusammen was zu machen und eine Band zu gründen. Also alleine spielen hat mich eigentlich nie interessiert. Selbst in meinen Kinderträumen, wo ich auch irgendwie Fußballnationalspieler werden wollte oder Staatsratsvorsitzender oder gesagt hat, war nie mein Traum, alleine Musik zu machen und irgendwo zu sitzen und Klavier zu spielen, sondern mein Traum war immer, eine Band zu haben. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn man auch ein Instrument kann.
Das liegt vielleicht ja auch darin begründet, du beschreibst es ja in deinem autobiografischen Roman Der Tastenficker, dass du ein guter Schüler warst, außer in Sport und Schwimmen, aber du hattest nicht viele Freunde, galtest auch als Streber und die Kinder haben dich ja auch teilweise gemobbt, dich in eine Mülltonne gesteckt und solche Sachen. Und du beschreibst ja auch in dem Buch, dass du heute manchmal noch davon träumst. Was träumst du da genau?
Ich träume, dass ich wieder in der Schule bin und muss irgendwie eine Mathearbeit schreiben und habe keinen blassen Schimmer. Ich habe dann die Aufgaben, verstehe die Aufgaben schon nicht und denke, und so irgendwie, vielleicht schaffe ich es, mich durchzuschummeln. Und dann frage ich so, welche Klasse wir gerade sind. Dann sagen sie, 8. Klasse. Und dann sage ich, scheiße, noch 2 Jahre oder 3 Jahre. Kann das nicht wahr sein, diese Quälerei. Ich habe ja nur 10 Jahre, war ja bei uns so üblich. Genau. Und das war mir eigentlich schon fast zu lang. Sportzeug vergessen ist eigentlich das Allerschlimmste, weil wir mussten natürlich...
Sportzeug vergessen?
Ja, wir mussten dann...
Turnbeutel, der berühmte.
Wir mussten dann im Schlipperton, also in Unterwäsche und barfuß. Weil Socken durften wir nicht, weil das rutscht ja dann.
Das wäre heute auf jeden Fall gegen die Menschenrechte.
Ja.
Zu Recht.
Zu Recht in dem Fall. Und Schwimmzeug vergessen war Nacktschwimmen oder irgendwie, ich weiß auch nicht mehr. Das war alles nicht schön. Und das sind die Sachen, die also eher ein Trauma hinterlassen haben oder so. Freunde in meiner Klasse hatte ich einen, den habe ich immer noch.
Die Chilene.
Ja, und die anderen Freunde habe ich mir immer bei den Älteren gesucht, weil in der Klasse von meinem Bruder oder so, weil die Älteren hatten natürlich die bessere Musik, das bessere Spielzeug und da war alles besser. Mhm. Und dann sollte ich dann mit denen aus meiner Klasse, wenn ich da auch bei den Großen spielen konnte.
Hast du irgendwann mal auf einer großen Bühne in einem riesengroßen Stadion gestanden und hast so gedacht, so Edge, ich habe es geschafft und ihr habt mich damals gemobbt? Oder hast du vielleicht von den Mobbern mal jemanden im Konzert getroffen später?
Ja, ich habe die später auch so getroffen. Und dann haben sie natürlich gesagt, dass sie mich schon immer cool fanden oder so. Das ist ja völlig menschlich und normal. Der klassische Fall war, als ich im chilenischen Straßentheater war von Cachencho. Das ist sowas wie Peter Lustig auf Chilenisch. Und da waren ganz viele hübsche Mädchen, die mich nicht mit einem Arsch so angeguckt haben. Ich bin da jeden Tag zur Probe hingegangen, ganz ordentlich und war höflich und freundlich. Und da war überhaupt gar nichts zu machen. Der hat nicht mal für ein Hallo gereicht oder so. Und die kamen dann an, als wir in Chile gespielt haben. Und haben auch gesagt, ja, sie fanden mich ja schon immer toll und so. Da habe ich gesagt, ja, jetzt sagst du jetzt.
Jetzt ist es zu spät.
Ja, musste ich an den Ärzte-Song denken. Der ist wirklich genial schon fast.
Also trotz des Mobbings, was du ja jetzt auch beschrieben hast, beschreibst du in deinem Buch deine Kindheit als glücklich. Was hat sie für dich glücklich werden lassen?
Meine Eltern sind toll. Mein Vater ist gestorben, aber der hat mir sehr, sehr viel gezeigt von der Welt. Also der war unheimlich interessiert und offen und er wusste über alles Bescheid. Also wir sind...
Was hat er nochmal beruflich gemacht?
Ja, Elektroingenieur, klingt jetzt nicht so irre spannend, aber er hat doch viele Erfindungen gemacht irgendwie und angemeldet und so weiter. Er konnte alles reparieren, alles basteln und er hatte auch kulturell Ahnung von Antiquitäten und so und ist mit mir gerne, also wenn wir laufen waren, sind wir auf jeden Müllplatz gegangen, wo so eine Deponie vor den Dörfern waren oder so. Und hat halt wirklich die verrücktesten Sachen gefunden. Also von Spielzeug bis echten Antiquitäten, Geschirr, Leuchter, Puppen, Pferdegeschirr und also Gefäße, was es auch gibt. Und haben wir zusammen gesammelt und er hat mir gezeigt, wie man die Sachen datiert. Also wo man an welchen Merkmalen man erkennt, wie alt die sind. Am Material, am Schliff, am Zeichen und so. Und das hat mir irren Spaß gemacht, dass man so Natur hat mit Sachen finden und die Vögel gezeigt. Und also es war irgendwie rundum irre interessant. Und die Bekannten von meinen Eltern, die waren auch interessant. Das waren auch Schriftsteller oder Künstler, die man erst später kennengelernt hat. Also als Künstler, also den Namen hat man dann erst, habe ich dann erst Jahre später oft gefunden oder in Verbindung gebracht. Und die haben dann bei uns zu Hause gesessen und geraucht und Schnaps getrunken. Und die Kinder, wenn wir saßen, immer im Hintergrund auch mal ins Gespräch mit einbezogen oder so, dass wir ganz interessiert die Geschichten uns da angehört haben. Oder wenn ein Besuch aus dem Westen kam oder so, dann sind die mit uns mal um Block gefahren, eine Runde und 2CV und so. Das war für uns echt ein Abenteuer. Und wir konnten die ausfragen. Das war einfach richtig spannend.
Aber das war ja, ich bin ja auch Handwerkerkind, mein Vater war Fliesenleger. Und ehrlich gesagt, also man kannte ja sozusagen von der sogenannten Intelligenz, das war ja schon auch ein bisschen so ein Ding für sich. Und wenn du jetzt auch sagst, dein Vater als Elektroingenieur oder Elektroniker hatte da so einen Bekanntenkreis, das war, glaube ich, zu DDR-Zeiten doch eher ungewöhnlich, ne? Dass sich das so gemischt hat.
Ich fand es normal. Mhm. Also mein Vater hat sich für Jazz interessiert. Der ist in den Jazzkeller gegangen, was jetzt Haus der jungen Talente ist oder so. Und die Musikfans waren genauso eine eingeschworene Truppe wie später die Punks oder so. Und mein Vater war halt in dieser Jazz-Gang drin. Und da war da auch Manfred Krug oder weiß ich, irgendwelche so eine Leute da, die kannten sich dann halt alle. Mhm.
Welches Verhältnis hatten deine Eltern zur DDR und wie hat dich das geprägt?
Das kann ich ganz schwer einschätzen, weil mein Vater hat ja noch den Krieg direkt noch miterlebt und meine Mutter auch. Und haben beide auch schlimme Sachen gesehen, was ich auch erst spät erfahren habe. Und ich denke, dass sie die Grundidee der DDR sehr befürwortet haben und das unterstützt haben, aber dieses Brimborium und dieses zur Schaustellen der Meinung und so genauso genervt hat wie später auch uns und so. Also dieses 1. Mai Fahne raushängen und zur Demo gehen und immer sagen, ja, ich finde das gut, ich bin dafür, ich glaube, es hat die genervt und es haben die auch weitestgehend ignoriert. Wenn 1. Mai war, hieß das ganz klar, wir fahren in den Garten. Das ist freier Tag. Da wurde überhaupt nicht diskutiert. Wir wären nie auf die Idee gekommen, auf die Demo zu gehen oder so.
Musste man das nicht irgendwann in der Schulzeit?
Ja, eigentlich schon. Ja, ne? Ja, und,
wir sind immer so nach der ersten Kurve dann gleich
entweder abgebogen. Entweder nach der ersten Kurve weg oder man sagt dann, ich war doch da, ihr habt mich nicht gesehen, ja, oder irgendwas genau. Blöd oder so. Am Anfang, also einmal habe ich auch gesagt, ich will gerne hin, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mich da sehen lassen bei meinen Lehrern oder so. Da hat mein Vater gesagt, wenn du so blöde bist, wir fahren in den Garten. Und da bin ich dann noch zur Demo gegangen und naja, ist halt, wie es war. Ich habe mich gefreut, dass ich mal an Honecker vorbeimarschiert bin und ihm gewunken habe. Das war für mich irgendwie mal wichtig, dass man seinen Chef mal sieht. Also, dass es ihn wirklich gibt.
Da war man ja auch manchmal nicht so ganz sicher.
Ja, und das fand ich eigentlich dann auch okay. Also, es war jetzt kein verlorener Tag oder so. Aber diese grundsätzlich, glaube ich, waren sie jetzt keine Dissidenten oder so. Dass man nicht allen Schwachsinn mitmacht, ist mehr eine Sache des gesunden Menschenverstandes.
Und ich glaube, das war ja auch mehr so die breite Masse, die das wahrscheinlich so gesehen hat. Ja? Also so die ganz krassen Linientreuen, die waren ja dann doch in Amt und Würden meistens.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das neue Deutschland sich wirklich von vorne bis hinten so durchgelesen haben und da irgendeinen Nutzen, irgendeinen informativen Mehrwert rausgezogen haben oder so. Für mich gab es die Zeitung einfach und ich nicht einmal im Leben die durchgelesen.
Deine Eltern haben dich aber auf jeden Fall sehr unterstützt mit deinem Musikmachen. Das kann man so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Mein Vater hat mir eine Weltmeister-Orgel gekauft. Und das ist ein großes Ding, weil die hat 2000 Mark gekostet. Das klingt jetzt nicht viel, aber im Osten war das unfassbar viel Geld.
Ja, das waren wahrscheinlich so 4 Monatseinkommen von einer Krankenschwester.
Bestimmt, so. Ja.
Ja, das ist doch, das würde ich mal Support nennen.
Ja, also das muss er wirklich, da muss er wirklich sehr an mich geglaubt haben, dass er das investiert hat. Das Klavier hat 100 Mark gekostet, das kann man noch nachvollziehen, das kriegt man noch hin. Aber die Orgel, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Band, da kann ich kein Klavier mitnehmen, das hat er auch eingesehen. Und das war als Unterstützung sehr, sehr viel.
Und dann hattest du irgendwann deinen ersten Auftritt in der Turnhalle und ja, der ist dann ein bisschen schief gegangen.
Naja, ein bisschen schief gegangen. Mein Bruder ist auf die EOS gekommen. Als einer der wenigen, die nicht sich zu 3 Jahren verpflichtet haben. Das war ganz selten, dass man mit 18 Monaten auch auf die EOS kam, aber er hat es irgendwie geschafft. Und die haben ein Schulfest ausgerichtet mit den Bands der Schüler und Lehrer. Und ich habe einfach gesagt, ja, da mache ich mit. Und mein Bruder sagt, ja, also mein Bruder spielt auch und hat mich mit angemeldet. Und ich hatte eine Band aus Paolo, eben meinem besten Freund, der wollte singen. Und Bissa, Minko, war ein Bulgare, auch der Sohn von einem Bulgaren. Es gab ja so eine bulgarische Community in der DDR, wie auch der City-Geiger mit dazugehört hat und so. Es waren recht viele Musiker, die sich irgendwie so, und er war der Sohn und hat gesagt, er spielt Schlagzeug. Und dann haben wir bei mir im Kinderzimmer ein bisschen probiert. Ich habe Klavier gespielt und er hat dazu mit Bauchgläsern getrommelt und Paolo hat gesungen. Und dann hatten wir 3 Titel eingeübt und sind da hingegangen in die Turnhalle. Und da war natürlich ein totaler Schock, weil es war ein Riesen, also eben eine Turnhalle mit einer Schule. Eine Schule sind 800 Mann oder so. Große Bühne, Scheinwerfer. Stand natürlich nicht mein Klavier, da war so ein E-Piano von der Schule aus Musikunterricht, was ich noch nie gesehen hatte in meinem ganzen Leben. Und als wir in die Turnhalle reingekommen sind, hat Paolo gesagt, Frake, mach mal alleine. Und bisher Mingo war auch nicht mehr zu sehen. Und da stand ich dann alleine. Und habe in den Umkleideräumen von Sport, waren natürlich auch die Umkleideräume von den Bands, dann habe ich den Trommler, der da, also bin ich dann reingegangen und habe gesagt, hallo, kann denn mal jemand bei mir Schlagzeug spielen? Und die haben mich angeguckt, wie was die Katze anschleppt. Die dachten, ich bin nicht ganz dicht. Hat mir keiner geantwortet. Ich war irgendwie 14 und die waren alle 18 oder so. Und dann hat irgendjemand aus der Ecke gesagt, ja, ich spiele mit. Und weil sein Schlagzeug stand eh schon auf der Bühne. Und dann sagt, gut, wir sind jetzt dran. Also ging ganz schnell, bin ich hoch auf die Bühne. Sein Schlagzeug stand schon da. Das E-Piano war da, habe ich so drei Töne gedrückt, war irgendwas zu hören. Und dann hat er gefragt, was soll ich spielen? Und jetzt fiel mir ein, das hatten wir ja nicht besprochen. Also mitspielen gab bei mir nur ja oder nein. Aber mein Gehirn war ausgeschaltet und ich konnte ihm ja nicht sagen, was er spielen soll, weil er kannte ja die Titel nicht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass er sie nicht kennt, weil ich kannte sie ja. Und habe ich gesagt, ja, spiel mal schnell. Der so, okay. Also duftig, hat so losgespielt. Und das klang total gut. Ich war fasziniert, war ja ganz laut. Ich habe ja noch nie neben einem echten Schlagzeug gestanden, so richtig. Und der hat da so losgespielt mit Verstärkung. Und da dachte ich, oh, das klingt ja gut. Und dann fiel mir ein, ach, ich muss ja mitspielen. Völlig vergessen, weil der so gut gespielt hat. Und habe ich mich ans Keyboard gestellt und habe losgespielt. Habe aber in dem Moment schon gemerkt, dass er viel schneller spielt, als das Lied ist. Also mit Spiel schnell hätte ich vielleicht ein bisschen differenzieren sollen. Und konnte ich kaum mitspielen in der rasenden Geschwindigkeit und musste dann natürlich auf die Tasten gucken, um zu sehen, dass ich irgendwie zurechtkomme. Wusste nicht, dass der Sustain-Schalter gedrückt war. Das ist, wie wenn man am Klavier aufs Pedal tritt, dass so alles die Töne nicht aufhören. Da kam da so eine Schmiere aus dem Keyboard. Und da ich auf die Tasten gucken musste, um das schnell zu spielen, ich musste auch im Stehen spielen, weil ich noch nie im Leben gemacht hatte, weil das Keyboard jetzt stand hat zum Stehen, habe ich nicht ins Mikro gesungen, sondern auf die Tasten geguckt und im Prinzip auf die Tasten gesungen. Und niemand weiß, wie das Ergebnis geklungen hat, weil ich kenne keinen mehr, der sonst da dabei war. Auf jeden Fall, als das Lied irgendwie zu Ende war, hat der Trommler das auch gemerkt anscheinend und hat aufgehört. Dann wollte ich das nächste Lied spielen und habe angefangen. Da habe ich gemerkt, der Trommler spielt da nicht mit. Habe ich mich so umgedreht, da war er weg, war ja keiner mehr da. Und dann habe ich das zweite Lied gespielt, aber genauso schlecht wie das erste. Dann habe ich so ins Publikum geguckt, war auch keiner mehr da, waren alle weg. Und dann habe ich noch die Mundharmonika rausgeholt. Man hatte ja als Blues-Fan immer eine Mundharmonika einstecken. Meine habe ich mir besorgt beim Trampen. Wir sind aus Thüringen getrampt und beim Hermsdorfer Kreuz von einem Westauto mitgenommen worden. Und das Erste, was ich zu dem Fahrer gesagt habe, der war irgendwie Dachdeckermeister aus Herne, ist der Geier, habe ich gefragt, ob er mir eine Mundi schicken kann. Der, was? Ja, ich brauche eine Blues-Mundharmonika, eine Blues-Harp von Horner. Habe ich ihm meine Adresse aufgeschrieben und habe gesagt, so, bitte sehr, das, ich bin Ostler, gibt es bei uns nicht. Und der hat mir tatsächlich, kam kurz vor Weihnachten, ein Päckchen an mit der Mundharmonika drin. Muss man sich mal vorstellen.
Das ist doch Wahnsinn.
Ja, und die Mundharmonika, die hatte ich dann halt einstecken.
Wir grüßen mal diesen Trucker-Fahrer.
Nee, war kein Trucker, war ein orangener Mercedes.
Ah, Mercedes. Dann den. Vielleicht erinnert er sich.
Ja, er war damals schon älter, also weiß ich nicht. Und dann habe ich noch, was ich auch geübt hatte, schon Mundharmonika gespielt und gesungen dazu. Das hatte ich von diesen Blues-Größen wie Alan Wilson und Brownie McGee und Sonny Terry. Und dachte, das ist dann völlig authentischer Blues, was da von meiner Seite kommt. Das Ergebnis war einfach, dass danach überhaupt keiner mehr in der Turnhalle war, was nicht schlimm war, weil das Wetter ja schön war. Und dann musste ich erst mal Luft holen. Und das war mein erstes Konzert. Und so peinlich, wie es auch war, habe ich im Prinzip an diesem Tag gemerkt, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht.
Und weil, ob da Publikum ist oder nicht, weil
ja,
dir auch
ob da Publikum wurscht. Ist oder nicht, weil man merkt, ich habe gemerkt, irgendwie auf der Bühne ist eine andere Welt als nicht auf der Bühne, als vor der Bühne. Wenn man auf der Bühne steht, hat man irgendwie so eine Art, hat man irgendwie die Welt verlassen, die echte, sondern so in so einem komischen neuen Raum.
Ist das heute noch so? Das Gefühl?
Ja, aber das erste Mal ist immer was Besonderes. Das lässt sich nicht wiederholen. Also ein erstes Mal ist ein erstes Mal. Mhm. Und die Verwunderung ist eigentlich nur beim ersten Mal dann da. Mhm.
Wann hattest du denn das erste Mal das Gefühl, dass daraus ein Job werden könnte oder ein Beruf?
Ich habe mich ein Leben lang geweigert, zu sagen, ich bin Musiker, weil Musiker hat für uns durch diese Ost-Mucker-Bands irgendwie einen schlechten Ruf und ich will Musik eigentlich nicht als Arbeit ansehen, da Arbeit irgendwie als so negativ behaftet ist. Ja, ich muss arbeiten, ja, das ist es. Für mich ist Musik machen eher wie, das klingt jetzt ganz banal, wie atmen oder so oder essen. Also, oder Sex haben oder so, da denkt man auch nicht drüber nach, ach, was mache ich morgen? Oder sondern man will es einfach und macht es einfach. Deshalb würde ich nie das als Job bezeichnen oder so. Also Job auf gar keinen Fall. Und wenn, dann als Arbeit, aber im positiven Sinne. Mhm. Also, dass man davon leben kann, war mir ziemlich schnell klar. Also zu DDR-Zeiten, sobald ich bei Feeling B war oder so, habe ich im Prinzip nicht mehr so gearbeitet. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht, aber 2 Tage nach der Facharbeiterprüfung bin ich da nicht mehr hingegangen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Warum hast du die gemacht? Also wollten die Eltern das? Also haben die dann gesagt, du brauchst was Reales noch als Backup oder war das dein innerer Antrieb?
Nee, mein innerer Antrieb war es mit Sicherheit nicht. Mein Vater hat mich mehr oder weniger mit sanftem Druck dahin geführt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wollte ursprünglich Arzt werden, wollte Chirurg werden, weil ich als Kind überfahren wurde und lange im Krankenhaus Unfall, lag. Ja, und die Ärzte da haben mich so fasziniert, Götter in Weiß. Ich habe gedacht, so will ich auch sein. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass die alle auch wahrscheinlich ein sehr großes Alkoholproblem hatte. Ich dachte, die haben nur gute Laune. Aber da gab es dieses Schwesternzimmer, da hat so nach Zigaretten und Schnaps gestunken. Würde man es.
Aber das Faszinierende daran ist, du hättest ja auch den Numerus Clausus oder die Voraussetzungen zumindest dafür erfüllt, ne?
Richtig. Ich habe eine einzige Sache nicht erfüllt. Ich wollte nicht zur Armee. Mhm. Und das war ein ziemlich klarer Einschnitt in meinem Leben, der auch nur durch meine Dummheit und Unbedachtheit so ablief, weil der kam ein netter Mann vom Wehrkreiskommando und wollte uns, oder drei gleich, und wollte uns werben zu Berufsoffizieren, weil ich weiß nicht, wozu die DDR so fürchterlich viele Berufsoffiziere brauchte, aber anscheinend war das, der Bedarf groß. Und die haben versucht, uns das schmackhaft zu machen. Haben gleich ganz oben angefangen mit 10 Jahren, verpflichtete sich zu 10 Jahren. Sie haben Studium für umsonst und das und dann für umsonst war eh alles. Aber als wäre das der Paradies auf Erden. Und da hat gesagt, nee, also ist nicht so mein Ding. Und so, da haben gesagt, na, was wollen Sie denn machen? Sagt, naja, Musiker wäre schön. Ah, da haben wir was für Sie. Felix Dzerzhinsky, Wachregiment im Orchester, super Job für Sie. Sagt, naja, und 5 Jahre würden da schon reichen. Heimschläfer. Und ich habe schon fast gezuckt, dachte, ja, mit Scheibenschläfer und so, weil ich hatte ja riesen Angst vor der Armee. Und da hat gesagt, nee, ach ja, 5 Jahre ist natürlich, ist ja nicht schlimm, machen Sie einfach so, Unteroffizier. 3 Jahre, und habe gesagt, möchte ich jetzt auch nicht unterschreiben oder so. Man sollte ja gleich unterschreiben, hier im zarten Alter von 13 Jahren oder 14, ich weiß gar nicht, wie alt man da war, 9. Klasse, 15.
Mhm. 14, 15, also.
Und dann wurden die langsam so ungeduldig und haben gesagt, na, was wollen Sie denn überhaupt? Da habe ich gesagt, na, wissen Sie was, wenn ich also jetzt ehrlich bin, eigentlich will ich gar nicht. Und die so, ich dachte, ich bin sehr lustig. Und die haben gesagt, ja, wissen Sie, das ist dann hier Wehrdienstverweigerung, gibt 2 Jahre Gefängnis. Und ja, Abitur und Studium können Sie dann natürlich, das ist natürlich für Sie dann jetzt auch gestorben und so. Und wir warten jetzt, bis Sie 18 sind und dann sperren wir Sie ein. Wow. Und ich so, ja, dann eben so.
Waren doch deine Eltern bestimmt dabei bei dem Gespräch, nee, oder?
Nee,
da warst du alleine.
Die ist einfach so in die Schule gekommen.
Okay.
Und da habe ich gesagt, nö, also ja, und dann war das im Prinzip klar. Und dann haben die Ich hätte natürlich können die nicht, wenn 13 Jahre Jähriger sagt, er geht nicht zur Armee, sperren sie natürlich so keinen ein. Das hätte ich mir denken können. Also, aber
man hatte doch auch ein bisschen Schiss vor denen, oder?
Ja, hatte man schon. Aber nicht ernsthaft, weil mir hätte eigentlich nichts passieren können. Ich hätte ja da nur hingehen müssen, wenn sie mich einberufen oder so. Aber was sie gemacht haben, sie haben natürlich sofort der Direktorin Bescheid gesagt und die hat mich sofort von der Liste genommen für Abitur. Mhm. Sofort an Ort und Stelle. Gab es noch so eine Gefährderansprache oder was, dass ich irgendwie Klappe halten soll in Zukunft und hier nicht agitieren soll mit meinem Schwachsinn und so. Und dann waren alle Zukunftsaussichten für mich ein für alle Mal versperrt, hundertprozentig. Also da wäre ich nie wieder rausgekommen.
Ja, das muss man immer wieder betonen. Wenn man Leute trifft, die DDR glorifizieren oder so, ne? Es gab eben auch diese Seiten.
Ja, ich finde es aber in Ordnung, weil es meine freie Entscheidung war. Also ich habe mich entscheiden können zwischen Arzt oder Musiker und habe dann eben den Musiker gewählt. Mich hat keiner gezwungen zu irgendwas oder ich bin nicht von der Straße weg verhaftet worden oder irgendwas. Das war für mich ein fairer Deal.
Mhm. Weil auch wenn haben, du nicht Arzt werden konntest.
Ja, weil ja. Die haben mir gesagt, was ich machen müsste und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Mhm. Das war für mich ein normales Gespräch. Wenn die Gesetze so sind oder so, dann finde ich das jetzt kein Eingriff in die persönliche Freiheit oder so. Mhm. Mir geht es jetzt nicht ums Glorifizieren, aber für mich hat gewohnt da noch eine gewisse Fairness inne.
Mhm. Okay. Ich habe neulich in meinem Podcast über meine PA-Zeit erzählt, also über produktive Arbeit, den Unterricht und wie nervig das war. Wie war das bei dir?
Ich habe es geliebt. Das war endlich mal was Vernünftiges. Also man sagt ja in der Schule, man lernt für die Schule, nicht fürs Leben oder umgekehrt. Aber das war sehr abstrakt. Und Dienstag war bei uns PA, sind wir zu VLB-Treffmodelle gefahren und sind in die echte Produktionen geschickt worden. Und ich habe da bei Treffmodelle, die haben lustigerweise C&A-Mäntel produziert, also die direkt in Westen geschickt wurden. Und war beim Ausschnitt dabei, also wo sie eine Art Bandsäge die Stoffe in mehreren Lagen übereinander legen und aussägen. Also auch schneiden, würde man sagen, oder so. Es war wie so eine feine Säge. Ich war dabei, wenn sie die Sachen zusammengelegt wurden, zum Zusammennähen und so, also richtig im Zuschnitt und im Zusammennähen. Wir haben die Sachen verpackt, wir haben die Kartons gebaut und haben die Sachen dann da, die Mäntel da reingefaltet mit Papier dazwischen und Parfüm eingesprüht und das war ein Riesenspaß und ich habe im Prinzip da auch meine sexuelle Aufklärung erfahren, weil da waren natürlich die ganzen, was man jetzt denkt, nur vom Reden, also die Arbeiterinnen und so und die haben die derbsten Witze gemacht, die da gearbeitet haben und die sind da haben sich da rumgeknutscht und rumgefummelt und da hinten im Pausenraum und so. Und da bin ich sozusagen zum ersten Mal damit überhaupt konfrontiert worden, dass Menschen auch Sex zusammen haben oder so. Bei uns im Elternhaus ist das eher wenig thematisiert worden. Und da war das, komm mal her, Kleiner und so. Da war das ziemlich derb und die haben sich natürlich auch einen Spaß draus gemacht, uns in Verlegenheit zu bringen.
Dann hattet ihr aber einen anderen PA-Unterricht, als ich genossen hatte. Wir mussten also Wäschetrockner zusammenbauen und zusammenschmieden und waren eigentlich total isoliert. Also wir hatten eben nichts mit einer großen, interessanten Produktion zu tun, wie du das jetzt schilderst, sondern waren mehr so isoliert und wurden so ein bisschen als billige Arbeitskräfte ausgenutzt.
Ja, aber man lernt trotzdem was. Also gerade auch dann durchhalten, wenn es mal unangenehm ist oder so. Oder einfach mal Sachen machen und merken, dass es dann langsam auch leichter geht, wenn man eine Bewegung mal öfter macht oder sich dann ein paar Tricks ausdenkt, dass es schneller geht. Ich finde das eine wertvolle Schule. Ich würde das in jedem Unterricht unbedingt beibehalten.
Also mich hat es eher gelehrt, also das weiß ich noch heute, wie der Gedanke war, da in der Werkhalle irgendwie alles zu tun, dass man da nicht landet.
Dann ist ja auch eine Erfüllung. Dann hat es auch seinen Sinn erfüllt,
ja. Ja, genau. Absolut. Du hast ja dann Werkzeugmacher gelernt.
Ja, mein Vater ist mit mir zur Berufsberatung gegangen, sowas gab es damals. Und mein Vater hat im Prinzip dem Mann erzählt, was er sich so gewünscht hätte, wahrscheinlich für sein Leben. Und da hat der Mann gesagt, da habe ich was für Sie. Werkzeugmacher. Ich wusste nicht, dass es diesen Beruf gibt überhaupt. Ich habe nur einen Hammer gedacht oder Zange gedacht, was soll der Blödsinn, wozu braucht man Werkzeugmacher? Und mein Vater sagt, ja, mit leuchtenden Augen, das ist was Gutes, das machen wir. Und ich bin jetzt kein Werkzeugmacher, also habe den Beruf nie groß ausgeübt, aber die Lehrzeit war irre wertvoll und sehr lustig. Ich habe es gehasst, teilweise, schon nicht aufstehen früh und so, es schien mir völlig Berufsschule, Allee der Kosmonauten, ich bin irgendwie um 5.20 Uhr bin aus dem Bett gefallen, dann mit der 6 oder so musste ich dann da Danz herunterfahren. Es war schwierig, aber die praktische Arbeit hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil man viel gelernt hat und ich kann an allen Maschinen arbeiten, fräsen, bohren, schleifen, sägen, alle und ein bisschen schweißen, löten, eigentlich alles aus Metall bauen. Aber die richtige schöne Zeit war eben die mit den Kollegen zusammen, mit meinen Mitschülern, weil die waren auch alle so ähnlich wie ich. Die hatten gute Zensuren, aber haben kein Abitur bekommen, aus verschiedensten Gründen. Und die waren klug, die haben sich für Musik interessiert und wir waren eine richtig gute Gang und haben uns auch weitergeholfen und sind zum Teil auch jetzt noch befreundet. Und diese Zeit so durchzustehen, war irgendwie, auch für die Charakterbildung und so, viele war das einfach mal sehr wichtig, weil das was anderes war als Schule. Man war mit echten Arbeitern auch zusammen und hat auch praktisch wie ein Blechsärge gebaut an Riesenstanzen und so und Kaffeemaschinen, weil jeder Betrieb musste noch Konsumgüter herstellen, damit die Produktion ein bisschen im Land noch aufrecht blieb. Und mein Verständnis für Sachen, wie Sachen zusammenhängen oder so, hat sich durch diesen Schnittbau wesentlich noch verbessert.
Hast du das dann alles auch unter einen Hut bekommen mit Feeling B oder war das dann schon schwierig?
Hab nicht geschlafen. Also ich bin, der Bus von Aljoscha war vor der Lehrwerkstatt am Freitag nach Mittag und da bin ich aus der Werkstatt gepurzelt durch den Bus und oft am Sonntag nachts sind wir dann wiedergekommen, haben um 4 die Boxen hochgeschleppt und dann bin ich Montag früh wieder in die Lehrwerkstatt gegangen.
Also deine Schlafstätte war der Bus dann?
Wenn überhaupt. Mhm.
Feeling B galt ja dann eben als eine der anderen Bands, du hast mal gesagt, ohne dass ihr das ja wusstet. Ihr habt ja sozusagen maßgeblich den Soundtrack zum Mauerfall mitgeliefert. War euch das bewusst und inwieweit war das überhaupt euer Ziel, dass die Mauer zum Einsturz kam?
Das war nicht unser Ziel. Da hätte man nicht in den kühnsten Träumen so dran gedacht. Also da hätte ich auch ein Taxi zum Mond bestellen können oder so. Also das war lag nicht im Bereich unseres Vorstellbaren. Wir haben unsere Musik gemacht, weil wir die so machen wollten und haben eigentlich gemerkt, dass unser Feindbild immer weicher wird, weil es gab ja dann nichts mehr, was uns irgendwie verboten war oder so und zum Schluss durften wir sogar in den Westen fahren. Das ist natürlich auch was den Punks überhaupt nicht gefallen hat, aber wir haben einfach eine Einladung gekriegt, im Westen zu spielen und danach haben wir ein ständiges Visum bekommen. Man sagt, die wollten uns loswerden als Störenfriede und wir hatten so einen sogenannten Manager, der aber unser Stasi-Beauftragter war, der uns mitgeschickt wurde und der hat am ersten Abend noch im Konzert gesagt, so, der Bus fährt jetzt ab, ihr braucht nicht einzusteigen. Und wir so, okay, wir wollen aber. Wir wohnen ja im Osten und sind alle natürlich pünktlich in den Bus gestiegen und so. Und der ist mit uns zurückgefahren.
Und war ganz enttäuscht.
Weiß ich nicht. Den habe ich leider nie wieder gesprochen, so nach der Wende. Das wäre mal interessant, wie er darüber gedacht hat oder so. Er war mir eher unangenehm, der Mensch. Und der ist dann, wir haben dann noch so eine Art Tour durch Westdeutschland gemacht mit Nürnberg und Ingolstadt und so ganz schlimme Orte. Und der war dann immer mit und dann war er im Prinzip der Unangenehme, weil wir haben dann immer mit den Fans gequatscht und mit den Leuten, die da gewohnt haben, das war immer schön. Und er war dann so besoffen und hat so rumgenervt und gemeckert über den Osten und wir überhaupt nicht. Das war völlig absurd.
Das ist doch irre. Also das ist ja ein Berührungspunkt mit der Stasi. Übrigens, letzte Sendung war ja Dirk Zöllner da, der hat mir das auch erzählt, dass sozusagen irgendwie im Umfeld der Band, also Roadies oder Technik oder so, dass da so ein bisschen die Leute aufgetaucht sind. Ich habe gelesen, dass bei Aljoscha gegenüber gab es eine ganze operative Wohnung. Hast du davon auch was mitgekriegt?
Na, das ist die, in der wir dann gewohnt haben später, in der Färbeliner 9. Und die war gegenüber von Bärbel Bohley und die haben ihr direkt ins Fenster geguckt und sie abgehört und so. Und die war dann ab 1990 frei, aus nachvollziehbaren Gründen. Und da konnten wir dann da einziehen. Das Interessante ist aber, dass neben Aljoscha in der Färbeliner 6 war die Stelle, wo DDR-Bürger West-Medikamente getestet haben. Die haben wir immer gesehen, die sind immer in so Robur-Bussen, sind die immer dahin gekarrt worden. Wir dachten, was ist denn hier los? Was machen die denn da? Weil man hat ja nicht gesehen, wo die hin sind auf dem Hof oder so. Da waren immer irgendwie Leute und ich glaube, 20 Jahre später stand es dann in einem Spiegelreport oder so, dass die das wirklich gemacht haben für Westgeld, haben die Ostler da irgendwelche Zeug darin gespritzt. Ich weiß nicht, ob die sich freiwillig gemeldet haben und was abgekriegt haben oder ob die aus dem Gefängnis kamen. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber das war auch mit in der Straße.
Und warst du denn sozusagen selbst im Fokus?
Ja, es gibt über mich eine Akte, die ist natürlich recht dünne. Mit 45 Seiten kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Immerhin noch besser als die überhaupt keine hatten. Die sind völlig enttäuscht. Die sagen, was, war ich so unwichtig? Also ein Kumpel von mir, der hat einfach keinen gefunden. Der hat es gar nicht fassen können.
Vielleicht war die auch jetzt weg oder so.
Ja,
ne?
Ja, habe ich ihm auch gesagt.
Man darf ja, ich habe das auch vor wenigen Jahren mal versucht rauszufinden, weil ich habe damals in einem Hotel gearbeitet, wo man nur für Westmark wohnen konnte in Leipzig. Und habe dann auch gedacht, naja, da wird man vielleicht auch als ausgewählter Lehrling vielleicht irgendwie so eine Akte haben oder so. Da war auch nichts, aber da steht ja dann immer in dem Schreiben drin, dass man das ja in ein paar Jahren nochmal versuchen kann.
Ja, also bei mir habe ich im Prinzip 4 EMs identifizieren können anhand der Begebenheiten, weil da kein anderer dabei war oder so. Da wusste ich, das kann kein anderer sein. Und das finde ich insoweit...
Wie hieß dein Vorgang? Hattest du da einen Namen?
Ja, aber jetzt war jetzt irgendwas beklopptet. AEM-Manager oder irgendwas. Performance. Performance hieß der Vorgang.
Das habe ich auch noch nicht gehört. Herrlich.
Ja, also
EM wirklich, Performance ist ein geiler Bandname, oder?
Ja, wirklich behämmert. Und die EMs waren zum Teil Jugendclub-Chefs. Und ich habe später erfahren, dass wer Jugendclub-Chef werden wollte, musste sich bereit erklären, mitzuarbeiten. Was ich jetzt im Nachhinein in Ordnung finde, dass die das gemacht haben, war lieber die als irgendein Idiot.
Ja, die haben ja auch ein bisschen gesteuert dann, auch die guten Sachen. Ne?
Ja, und die haben keinen Schaden so angerichtet. Mhm. Und dadurch konnten natürlich auch die Bands spielen wie die Firma oder so, die wirklich schwierig vermittelbar waren jetzt dem Staat. Und da habe ich gute Veranstaltungen, gerade im Club 29 oder Spitze Club oder so, oder Langhahnstraße.
Also die hatten sich ja quasi schon disqualifiziert, weil sie sich die Firma genannt haben. Und man muss vielleicht nochmal erklären, dass die Firma war sozusagen ein Spitzname für die Stasi.
Ja, aber ich meine jetzt auch die Jugendclubleiter, dass die im Prinzip gesagt haben, ja, ich mache bei der Stasi mit, dafür mache ich hier den Jugendclub und mache dafür auch gute Sachen. Und das finde ich völlig akzeptabel, auch im Nachhinein. Und nehme das nicht übel, zumal die auch nie ein böses Wort über mich verloren haben oder so. Mhm. Wozu auch?
Hast du das relativ nah nach dem Mauerfall gemacht?
Ja.
Oder?
Sobald ich konnte, sobald ich wusste, dass es geht und sobald ich das machen konnte, habe ich das beantragt. Mhm. Und es war zum Teil unheimlich lustig, weil die so unsauber gearbeitet haben, also wo absolute Falschmeldungen, Fehlinformationen, wo man sich fragt, wie kommen die auf so einen Schwachsinn? Und in so einem Fall wie in meinem muss es denen völlig unmöglich gewesen sein, irgendwas zu erkennen oder zu unterbinden oder irgendwas, weil da stimmte so gut wie nichts. Ich glaube, dass die Leute, die die Berichte schreiben sollten, oft doch gar nicht dabei waren oder so und einfach sich was aus den Fingern gesogen haben, einfach damit sie Frieden haben oder so. Oder sogar mit Absicht Unsinn geschrieben haben.
Weißt du denn noch, was sozusagen der Startschuss war für das Anlegen der Akte?
ich glaube, eine Dampferfahrt zur Walpurgisnacht, wo ein paar Bands gespielt haben. Okay. Und ich dabei war, weil ich Keyboarder war und Keyboarder gab es halt nicht so viele. Weil wer spielt schon Keyboard als Punk? Das ist schon ein bisschen krank, da hätte ich auch Saxophon spielen können oder Querflöte. Und dadurch konnte ich aber in mehreren Bands mitspielen, weil keine Band einen Keyboarder hatte. Weil das lohnt sich einfach nicht für die Punk-Titel. Und dann haben sie so zwei Titel, die mit Keyboard gehen. Dann das Liebeslied oder wollen sie irgendwie Joy Division nachmachen oder so. Da brauchten sie dann so ein paar Akkorde am Keyboard und die konnte ich dann spielen. Und dadurch habe ich bei den anderen mitgespielt, bei den Happy Straps, bei Drei von der Tankstelle.
Rosa Extra?
Nee, da durfte ich nicht.
Da durfst du nicht?
Die hatten selbst einen. Also. Da hätte ich gerne, das waren meine großen Idole eigentlich, gerade in der Anfangszeit. Aber da durfte ich nicht mitspielen. Aber bei Freigang habe ich noch mitgespielt und so. Und das war immer schön. Und dadurch war ich bei so einer Veranstaltung, war ich natürlich immer da. Und habe, sobald die Stelle war, wo eine Band mich gebraucht hat, war ich dann da mit dem Casio und konnte da mitspielen. Und dadurch bin ich natürlich in Fokus geraten, weil ich überall, wo die Stasi war, da war ich auch.
Da sind ja viele Leute dann in den letzten Jahren oder beziehungsweise auch vor allem im letzten Jahr der DDR ausgereist, auch aus deinem Umfeld, oder sind ins Gefängnis gekommen. Was hat das mit dir gemacht damals?
Im Gefängnis habe ich eigentlich wenig aus meinem Kranz. Also zwei Leute waren im Gefängnis, das war Aljoscha und Trötsch. Aber die waren beide schon entlassen, als ich sie kennengelernt habe. Da weiß ich es nur vom Erzählen. Ansonsten weiß ich von keinem meiner Bekannten, dass die...
Du schreibst im Buch, dass auch von deinen Eltern, ne, so Bekannte und so.
Von meinen Eltern sind waren welche im Gefängnis, aber ich weiß nicht wirklich, was da der exakte Grund war. Offiziell wegen Steuerhinterziehung. Es lief dieses komische Geschäft mit Schalt, Golokowski und den Antiquitäten. Der brauchte irgendwie die Antiquitäten. Und im Nachhinein habe ich die Theorie gehört, dass die Leute wirklich enteignet haben, wenn sie nicht genug Antiquitäten hatten, dass sie den Leuten was angehängt haben, um ihren Besitz zu beschlagnahmen.
Und dann hast du dich ja mit den Leuten dann teilweise in der Tschechoslowakei getroffen. Was hat dich da schlussfolgern lassen, was die dann so erzählt haben aus dem Westen?
Die Treffen waren ganz schwierig emotional, weil wir zum Teil ja lange, über Jahre befreundet waren. Dann waren die plötzlich weg, weil ihr Antrag so genehmigt wurde. Und dann hat man sie, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später zum ersten Mal wiedergesehen, weil die hatten ja auch erstmal mit sich selbst zu tun und haben sich nicht nach Tschechien getraut, weil sie nicht verhaftet werden wollten oder so. Und dann habe ich mir die Leute angeguckt und die waren auf eine Art verändert. Ziemlich doll. Also was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass sie gekifft haben. Sie hatten Haschisch mit und haben es geraucht als selbstverständlich. Also das einzige Neue war eigentlich, dass sie gekifft haben und gesagt haben, nee, probier mal hier, schwarze Afghane, pipapo. Und dann habe ich gesagt, naja, halt mitgekifft und dann hatte ich genug damit zu tun, erstmal mit mir so klar zu kommen, wie das jetzt wirkt, weil ich das in der Form nicht kannte. Und das war dann irgendwie gefühlt der neue Lebensinhalt von diesen Leuten und das fand ich sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich irgendwie so eine komische Geringschätzung erlebt, weil sie eben neue Maßstäbe hatten. Also sie haben dann irgendwie ganz viele Getränke, so Tetra-Packs mitgehabt und die dann einfach runtergeschmissen, weggeschmissen, nicht aufgeräumt oder nicht aufgehoben, weil es wiederverwendbar war und so. Das war für mich irgendwie schwierig, weil es war ganz schwer, eine gemeinsame Basis zu finden. Man konnte ja auch nicht mehr gemeinsam auf den Staat schimpfen, weil man hatte ja keinen gemeinsamen Staat mehr. Und was sie erzählt haben, war zum Teil faszinierend. Der eine hat erzählt, er war in Marokko, ist da mit einer Karawane mitgeritten. Aber letztendlich wird er dabei auch viel gekifft haben oder so. Und alles war so märchenhaft. Es klang ein bisschen so sehnsuchtsvoll, ein bisschen verrückt, aber auch ein bisschen zu fremd. Also dass ich das hätte irgendwie nachvollziehen können. Und die anderen hier haben erzählt, so die Gespräche mit, ja, Sozi und das und Miete 340 Mark und alles und kleine Bude und ja, Brötchen schmecken nicht. Und das Schlimmste war, dass keiner von denen richtig mehr Musik gemacht hat. Weil der Antrieb war weg. Im Osten hat man den Antrieb, einfach Musik zu machen, weil man es geil fand und Spaß gemacht hat. Und im Westen war das so eine Art, wie die es erzählt haben, so eine Art so Konkurrenzkampf. Da gab es so die coolen Bands und die haben aber auch alle dann diese und diese Musik gemacht, weil gerade so modern ist und sich mehr nach dem Strom gerichtet. Und dann gab es die Take Five, hat man gesagt. Es gab 5 Clubs in West-Berlin, Quartier Latin, bis Ekop, Loft, Metropol. Und wenn man die durch hatte, dann hatte man die auch durch. Dann hat man auch, dann auch nicht mehr spielen können als Band oder so. Und das klang alles irre unbefriedigend, was diese vom Musikmachen erzählt haben.
Man hätte ja wahrscheinlich sich auch gewünscht, dass sie sagen, wir waren jetzt bei der und der Band, und was man ja als Ostler nicht konnte.
Ja, bloß die Bands dafür müssen ja dann auch spielen und so, und dann hatten wir das Eintrittsgeld nicht oder ich weiß nicht.
Ja, genau, wahrscheinlich dann so banal, ne?
Und eigentlich ist es auch unangenehm, wenn ein Typ kommt und einmal erzählt, dass er beim geilen Konzert war und ich nicht. Dann sage ich auch, naja, brauchst du mir jetzt auch nicht zu erzählen, dass das geil war, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Und es hat, also diese Hauptgemeinsamkeit, dass man im selben Land lebt und an derselben Sache so arbeitet,
war weg. Mhm. Wie hast du denn die Wendezeit hier in Erinnerung? Also was passierte für dich in Berlin und auch speziell hier im Prenzlauer Berg, wo wir ja gerade sitzen?
Der Anfang war schon so, dass wir uns endlich richtig eine neue Wohnung suchen konnten, eine Wohnung besetzt haben, eben diese Abhörwohnung. Und Musik gemacht haben. Wir konnten jetzt an bessere Instrumente rankommen, was wirklich viel genützt hat. Wir konnten weiter in unseren Club spielen und rumfahren und haben viele Bandformationen neu probiert, weil die alten etablierten Bands, glaube ich, zu 90% erstmal aufgehört haben. Weil keiner die normalen Ostbands mehr jetzt so sehen wollte, wenn man auch die echten Bands sehen kann. Also die Bands haben dann meistens so pausiert, mit Feeling B haben wir noch weitergemacht, aber wir haben eben doch ganz viele Parallelbands noch gegründet und Projekte, was sehr spannend war und letztendlich auch mir die Praxis gegeben hat, um später dann noch in einer anderen Band einzusteigen oder so. Die ganzen neuen verrückten Sachen kamen zum Glück nicht alle auf einen Tag oder so. Es war so viel, was wir lernen mussten, dass man auf immer die Miete bezahlen muss, dass man auf immer sich wehren muss gegen irgendwelche Verträge und Versicherungen und man hat auch mit Sachen zu tun gehabt, mit denen man eigentlich nie im Leben was zu tun haben wollte. Das war der schwierige Teil, den man lernen musste. Ich wusste am Anfang zum Beispiel auch nicht, dass man ein Auto versichern muss. Ich habe mir vom Westgeld, wir haben irgendwie in der Schweiz gespielt, in der Roten Fabrik, da habe ich irgendwie 500 Mark gehabt oder so, also West, und habe mir ein Ford Granada Kombi gekauft, weil ein Kumpel hat sich das Auto gekauft. Also ich denke bei so Sachen überhaupt nicht nach. Ich sehe beim Kumpel und sage, das würde ich auch, also ohne irgendwie abzuwägen, ob das jetzt das Bessere sein könnte oder irgendwas zu werten, weil ich sehe was mir gefällt und sage, will ich auch haben, also völlig bekloppt. Und habe ich mir auch Ford Granada Kombi gekauft und bin mit dem rumgefahren. Es war von Jürgen Ehle, vom Panko-Gitarristen. Der hatte schon vor mir das Westgeld. Und dann bin ich damit rumgefahren, bis er kaputt war, ohne den jemals zu versteuern oder zu versichern oder irgendwas. Das ist inzwischen eine Straftat, so wie ich weiß.
Aber es ist nicht passiert.
Nee, ich wusste offen gesagt nicht, dass man das machen muss. Ich dachte, ich habe das Auto jetzt gekauft und damit hat sich das. Und so war es dann noch mit meinen späteren Autos. Die habe ich mir einfach gekauft und dann dachte ich, so, jetzt ist das meins. Ich habe es ja bezahlt. Und irgendwann musste ich mir das erste Auto dann, kam irgendwann ein Polizist, sagt, ist nicht versichert oder irgendwas. Sag ich, okay, kümmere mich. Bin zu einer Versicherung gegangen. Und die haben ja gesehen, dass das war mein erstes angemeldetes Auto ist. Als Anfänger steigt man ja ein mit irgendwie 170%, ist der Geier. Und dann hat das im Monat irgendwie 1.000 Mark gekostet. Also war eine absurd hohe Summe, die ich für dieses Drecksauto bezahlen musste, nur an Versicherung. Da hat gesagt, das ist doch ein Monat Versicherung teurer als das ganze Auto. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und dann sagen sie, ja, muss das sein. Und dann musste ich langsam lernen, mit den Gesetzen irgendwie zurechtzukommen, was also in meinen Augen nicht immer nachvollziehbar war.
Und so hat man sich dann so langsam an die neue Realität gewöhnt. Aber irgendwie auch auf einer anderen Seite nicht. Ich habe gestern noch mal was gesehen, was ich auch sehr lustig fand. Das muss ich mal zitieren. Das war 2011. Da hast du gesagt, ich fand den Osten gut und auch wenn man Musik dagegen gemacht hat, hatte ich meinen Platz gefunden. Mit all dem, was du jetzt in deiner Karriere auch mit Rammstein erreicht hast und der Erfolg und auch die Möglichkeiten, zum Beispiel die Welt zu bereisen, würdest du das heute immer noch sagen?
Zu der damaligen Zeit ist es schon zutreffend, ja. Also
da war es ja auch schon erfolgreich.
Ja, also vom Lebensgefühl her war es, ist das, was wir mit Feeling B hatten, eigentlich nicht zu toppen. Weil wir hatten im Osten, ja, irgendwie dadurch, dass die DDR so eingeschränkt war, haben wir da im Prinzip das Maximum der DDR erreicht. Also besser wäre es einfach nicht gegangen. Das war alles, was man erreichen konnte, dass man lebt, keine Angst hat und die Fans da sind, das ist nicht zu toppen. Wenn man jetzt die Umstände sieht, das spielt man zwar größer, aber man sieht auch mehr Sachen, die nicht so schön ist oder die der Preis dafür sind oder so. Und insofern, wenn man die Unbeschwertheit dazu zählt, ist es wirklich so, dass das eine glückliche Zeit war.
Mhm. Ich muss noch einen Satz daraus zitieren. Ich fand nichts ekliger als die Westler, die rinkommen und so blöde gucken und dann kaufen die 27 so Würste im Fleischer, weil es hier billiger ist. Ich muss gestehen, dass mich meine Abneigung gegen Westler noch nicht abbauen konnte, obwohl ich mir Mühe gebe. Ich wollte die hier nicht haben. Hat sich das in den letzten 14 Jahren gelegt?
Nee, das, was ich da geschrieben habe, habe ich ja wirklich beobachtet in der Zeit, als die Währungsunion noch nicht war und als sie wirklich gekommen sind und den Osten eigentlich nur benutzt haben, um billig ein Geschäft daraus zu machen oder so. Und das betrifft ja nicht nur die Würste, das betrifft die Immobilien und die ganzen Tankstellen, Raststätten, bis Iquad, alles. Und das ist echt eine Sache, die ich schlichtweg ungerecht finde. Also das, ich fühle mich als Ostler nicht fair behandelt in der Wendezeit und auch in der Nachwendezeit. Ich habe, wenn wir mit Zitaten sind, würde ich ganz gerne was vorlesen, was ich gestern gefunden habe.
Sehr gerne.
Das stand nämlich im Spiegel und man traut sich kaum, das vorzulesen. Geduldig warten Sie morgens kurz vor neun in der Schlange vor der Aldi-Tür. Bleiches Gesicht, fettiges Haar, Blick nach unten, geduckte Haltung. Kurze Steppjacken, verwaschene, formlose Jeans, beige-graue Schuhe, verknitterte Plastiktüten in der Hand. Wenn Sie sprechen, dann in merkwürdigen Idiomen. Manche riechen, manche klauen wie die Raben, bloß Ihre Frauen kriegen öfter einen Orgasmus. Das ist in meinen Augen, also es sind die Ostdeutschen gemeint, das ist in meinen Augen bitterster Hass und Hetze. Framing. Und Diskriminierung. Mhm. Also ich werde noch jetzt wütend, wenn ich mir das so durchlese. Und das stand sachlich im Spiegel, unkommentiert.
Was war der Kontext? Also worum
ging es um? Irgendwann so nach der Wende, das ist von 1990. Und Leute, die mich so bezeichnen und so behandeln, mit denen bin ich nicht befreundet. Und die will ich auch nicht als meine Regierung akzeptieren. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich der DDR nachtraue, aber ich fühle mich in diesem Land als Ostler diskriminiert. Obwohl es jetzt lächerlich klingt, aber es ist so.
Das ist ein starkes Statement. Also ich bin ja da auch sehr umtriebig und mache mir viele Gedanken. Und aus diesen Gedanken heraus ist ja im Endeffekt auch der Podcast entstanden, weil ich möchte einfach individuelle Biografien aufzeigen und nicht, dass wir eben irgendwie diese graue oder gar braune geframte Masse sind, die da im Osten ist und die irgendwie anders ist und die man nicht versteht. Und dann denke ich mir immer, ja, versuch doch mal zu verstehen. Vielleicht reicht ja schon mal ein Gespräch.
Ja, ich weiß auch, dass ich lieber auf die Leute auch zugehen sollte. Aber habe ich offen gesagt keine Lust, weil ich will auch ernst genommen werden.
Das ist ja auch keine Einbahnstraße.
Und wenn man sieht, wie wenig Ostdeutsche in der Regierung sind, wie wenig Ostdeutsche in den Vorständen sind, wie wenig übernommen wurde und wie viele zweit- und drittklassige Leute in den Osten geschickt worden, um uns da zu sagen, wo es lang geht, das ist nicht in Ordnung.
Und da hast du vollkommen Punkt, weil da sind ja viele Leute in den Osten gegangen, die eben dann noch eine extra Prämie dafür bekommen haben.
Ja, die Buschprämie, der Buschzuschlag.
Ja, genau. Ja, finde ich gut. Muss ich mir auch noch mal im Gesamten durchlesen. Schön, dass du es mitgebracht hast. Was würdest du sagen hier, wir sitzen hier im Prenzlauer Berg, ich wohne hier seit 2010, wahrscheinlich könnte ich jetzt hier keine Wohnung mehr finden. Was hat sich im Kiez hier besonders krass verändert und was vermisst du manchmal?
Ich wohne hier seit 1966. Das heißt, die Veränderung, die ich sehe, ist so groß, dass ich die gar nicht unbedingt mit der Wende in Verbindung bringe, sondern einfach mit der Zeit. Weil in 70er Jahren, als ich Kind war, mit meiner Mutter langgelaufen bin, waren die Häuser komplett grau und die riesen Schusslöcher drin, wo die Kaufhalle stand, jetzt wieder nicht mehr steht und wieder drin ist, war einfach eine Brache. Da stand ein Haus, da war der Hausflur, Fliesen lagen noch da, der Rest war zugewachsen. Und es liefen unheimlich viele Versehrte auf der Straße lang, also ohne ein Bein, ohne einen Arm, Blinde, Leute in Rollstühlen. Es war absolutes Nachkriegsfeeling. Und in manchen Straßen war nicht ein Geschäft. Ich glaube, die Rüke-Straße war komplett ohne Geschäfte. Man hat nur noch gesehen, die alten Malereien an den Wänden, wo stand hier zur gemütlichen Ecke oder irgendwas zum leckeren Tropfen. Und da habe ich habe das gar nicht in Verbindung bringen können mit der Stadt, die vor dem Krieg da gewesen sein muss. Weil es war alles so der Tod, könnte man jetzt fast sagen, wenn noch nicht wertend, also nicht auf eine blöde, aber einfach leer, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass da mal irgendwie richtiges, gemütliches Leben war oder so. Es war völlig verrückt. Und Autos standen, es gab wohl sogar ein Gesetz, dass man Auto unter der Laterne parken soll, damit es nicht geklaut wird oder damit man es sieht. Und wir haben auf der Straße noch Fußball gespielt, in der Heinrich-Roller-Straße, weil wenn da alle halbe Stunde ein Auto langkam, hat man einfach mal kurz eine Pause gemacht. Also das gesamte Leben war komplett anders, einfach weil es auch 50 Jahre her ist.
Mhm. Trotzdem ist es ja hier ein sehr ruhiger Kiez und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, hier sind ja auch gerade so einige Sachen im Umbruch mit, ich sag mal, Stichwort Kiezblock. Hast du davon was mitgekriegt?
Sind das die Poller oder? Das Schlimme ist, dass ich nicht zu den Leuten gehören will, die sagen, ja, früher war alles so geil, das ist jetzt alles ja, fürchterlich, wie es ist. Und so ein Opa,
nee,
der schlecht gelaunt in der Kneipe sitzt und alles scheiße findet. Trotzdem ist natürlich, kann man die Entwicklung kritisch betrachten, weil es einfach damit zusammenhängt, dass hier Leute mit sehr viel Geld gekommen sind, die sich einfach hier eine Eigentumswohnung kaufen, weil ihre Eltern das, ich will jetzt nicht sagen mit Nazi-Geld oder so, aber weiß ich woher, die von irgendwelchen Erbschaften, also auf jeden Fall kein selbstverdientes Geld, bezahlen die einfach stumpf die Wohnungen für die Leute und da die Besitzer, was ja auch Westler sind, die nicht alles gehört, merken, nehmen die für die nächste Wohnung natürlich auch so einen hohen Preis und in kürzester Zeit kann sich kein normaler Mensch mehr hier irgendwas leisten oder eine Miete bezahlen.
Gibt ja auch keine alten Leute mehr hier.
Nee, weil die reingekommen sind, eben die Preise dann noch versauen, weil die sich das einfach leisten können. Und die übernehmen dann hier die Regie. Das muss man nicht gut finden.
Ja.
Ja, ich weiß, wird mir immer erzählt, aber guck mal, es wird alles so grau, wie schön es jetzt aussieht. Es sieht schön aus, aber erstens hat mich keiner gefragt, ob ich das will, dass das hier ein Haus orange ist, das andere grün. Und wenn man dafür sich die Miete nicht leisten kann, dann nehme ich lieber ein graues Haus mit Schusslöchern, wo man so drin wohnen kann, wenn man jetzt die Wahl hätte. Und wenn man sagt, ja, muss da mit der Zeit gehen oder so, sage ich, ja, ich verstehe das auch alles, ich mache das auch alles zu einem gewissen Punkt mit. Aber ich muss es ja jetzt nicht gut finden. Und das ist klar, gibt es einen Bioladen und wenn man jetzt Bio essen will, kann man das tun. Solange es noch andere normal bezahlbare Sachen gibt, ist das für mich auch okay.
Aber das ist immer noch, du hast den Kiez nie verlassen, du hast keinen besseren Ort auf der Welt gefunden.
Ich war mal zwischendurch kurz auf dem Land, also Rand Berlin, Und das war auch sehr schön, aber das will meine Frau nicht, wenn die ein Stadtmensch ist. Dann bin ich ihr zuliebe natürlich wieder hier zurückgezogen.
Jetzt noch ein paar ganz kurze Fragen zum Schluss. Also kurz sind die Fragen vielleicht nicht, aber die Antwort sollte kurz sein. In der DDR war ja Depeche Mode auch so ein ganz großer, ganz großes Ding, vielleicht mehr noch als im Westen. Hast du sie mal getroffen? Wo und wann und wie war es?
Im Osten war Depeche Mode für mich eine Popperband. Und für uns als Punks waren die zu schick, zu soft. Später fand ich es richtig gut. Ich habe sie getroffen, später bei irgendwelchen Konzerten oder so. Und wir haben ein Foto zusammen gemacht und hallo, ich bin der Martin, sag ich ja, wie ist ich? Ich bin der Flake, ach so, sofort vergessen.
Hat er das auf Deutsch gesagt?
Nee. Ja, Martin ist interessiert an Partys und Zusammensein und so, der spielt dann auch nachts nochmal das Programm auf dem Klavier im Hotel oder so.
Es hat sich keine Freundschaft entwickelt.
Hat sich keine Freundschaft, weil was wollen die von uns? Also was wollen die mit uns reden draus? Wir können denen nicht sagen, was die nicht auch schon wissen.
Ja. Was ist dein Song zum Mauerfall?
Sehr gute Frage.
Also meiner ist natürlich Born in the GDR, deswegen musste mein Podcast so heißen.
Also für die Wendezeit ist Nirvana mit Teen Spirit, ja. Tears Like, ja, das Ding eben.
Wir wissen alle.
Ja, ja. Weil das habe ich gehört, als ich mit einem Auto nach West-Berlin fuhr, irgendwie durch Kreuzberg durch, und da kam das im Radio, im Autoradio. Und da habe ich gesagt, ey, ist das verrückt.
Aber das war wahrscheinlich schon Anfang der 90er.
Ja, ne? da war ja dann, wie gesagt, auch die Mauer schon offen. Aber das war für mich für die Zeit so eine Erinnerung, dass ich da lang gefahren bin und dieses Lied kam einfach, ich weiß ja, hieß das noch Rockradio B oder sogar noch Fritz oder wie auch immer. Und da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, hier geht's ab. So, ich fahre durch Kreuzberg und es ist so ein geiles Lied im Radio. Also war genau zu dem Zeitpunkt irgendwie, dass das so eingeschlagen ist.
Ich finde ja immer super wichtig zu sagen, dass also David Hasselhoff oder die Scorpions damit sehr wenig zu tun hatten in der Jugendkultur der DDR.
Ich kannte das Lied ja nicht. Also weder Scorpions noch Hasselhoff, glaube ich. Also, weil ich hatte keinen Fernseher. Ja, also, und Born in GDR war mir schon vor der Wende, schon zu lange vor der Wende bekannt, dass ich es als Wendelied erkannt hätte.
Mhm. Okay. Es war, glaube ich, irgendwie bei DT64 war das sogar der Hit des Jahres 89 dann.
Glaube ich gerne. Ich finde es auch gut.
Ja. Was war das letzte Konzert einer DDR-Band, zu dem du gegangen bist?
Oh.
Und warum?
Bei Engerling war ich vor kurzem, sage ich jetzt, in meinem Rentner-Ding, vielleicht vor 10 Jahren. Nee, ich weiß gar nicht. Nee, danach war ich noch mal bei die anderen Blues-Band mit Gala und Speiche, bei Monokel. Mhm. Also die Ost-Blues-Bands, da gehe ich hin, weil ich den DDR-Blues sehr wichtig fand. Weil die Blues-Szene war für mich vor der Punk-Szene die echte, ernstzunehmende DDR-Opposition.
Hast du mitgekriegt, Pankow sind gerade auf Abschiedstour. Wäre das was für dich oder ist dir das dann zu nostalgisch?
Nee, mit Panko bin ich nie so warm geworden. Mir fällt jetzt gerade ein, ich habe noch 1000 Tonnen Obst gesehen vor 4 Wochen oder so. Die haben gespielt, als die andere Platte rauskam.
Ja, der Name sagt mir was und die gibt's noch.
1000 Tonnen Obst oder wieder. Mhm. Und das war auch sehr gut. Aber richtige Ostband war im Prinzip Engerling und Monokel, wo ich war.
Und das war auch das, was du geschätzt hast im Osten?
Ja.
Was war der beste Film oder die beste Serie in deiner Kindheit, die nur im DDR-Fernsehen lief?
Das Schlimme ist, dass ich ohne Fernseher aufgewachsen bin.
Das ist nicht schlimm.
Deshalb wüsste ich da jetzt aus dem Kopf erstmal nicht. Ich habe nach der Wende viele DDR-Sachen erst gesehen, so was wie Aber Fati oder so. Oder Die tschechischen Serien.
Mhm. Die mit den Knetmännchen. Lucy, der Schrecken
in der Straße. Ich meine, das wäre so ein Kranken. Das war Lollek nicht, Lollek und Bollek.
Lucy, der Schrecken der Straße, meine ich. Aber du meinst das Krankenhaus am Rande der Stadt.
Ja, ne? Und die Frau hinter dem Ladentisch. Diese tschechischen.
Wo immer dieselben drei Schauspieler mitgespielt haben.
Und den Polizeiruf fand ich natürlich auch spannend. Mhm. Und Staatsanwalt hat das Wort. Weil ich den Tatort auch nicht kannte. Weil wenn schon Fernsehen, dann bei irgendwelchen Bekannten im Osten. Den einzigen Film, den ich richtig bewusst geguckt habe beim Fernsehen, war Blutsbrüder. Da bin ich zu einer Klassenkameradin gegangen und habe mir mit ihr und den Eltern zusammen so Blutsbrüder so angeguckt, in bitterstem Ernst, nach dem Abendbrotstisch. Das war eine interessante Erfahrung.
Deine Top 3 DDR-Songs?
Das Mädchen, das die Taschen hält, Kurt Demmler.
Das kenne ich nicht, werde ich sofort hören.
Und Engerling, hier Mama Wilson, Stefan Diestelmann, der Reichsbahnblues oder so, das ist natürlich, für Nina Hagen bin ich zu alt oder zu jung.
Zu jung, glaube ich.
Das ist zum ersten Mal, dass ich zu was so zu jung bin, ist auch schön.
Kanntest du Anna R.?
Ja, aber erst seit 94, 96 oder so.
Persönlich?
Ja, die hat doch gewohnt hier.
Ja, ja, klar.
Ich glaube sogar Betzo.
Genau. War ein Hammer, ne? Die Nachricht.
Ja, und erschreckend, dass sie so alleine ist. Weil sie eigentlich wirklich so ein angenehmer Mensch war, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass man dann so alleine ist. Ich weiß nicht, ob es ihr nicht gut ging mental. Weil ich will nicht so alleine gefunden werden.
Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was die Leute so erschüttert hat. Ich spreche das nur an, weil sie hat ja nicht so viel in der Öffentlichkeit gemacht und sie war letztes Jahr bei mir im Podcast und wir kannten uns auch schon, weil ich habe vor 20 Jahren mal in einem Video von Rosenstolz mitgespielt und deswegen kannten wir uns und mich hat das auch sehr erschüttert, muss ich sagen.
Ja. Ja.
Danke dir, Flage. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, das war mir Spaß.
Eine Ehre, ja, wir haben eine schöne Geschichte gemacht, glaube ich.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gerne.